Sandor Dreieck, der neue Energie-Cottbus-Podcast mit Radio Cottbus-Chef Ronny Gersch, Edelfan TG und Ulf von Energie FM. Sandor Dreieck, der neue Energie-Cottbus-Podcast,
wird präsentiert von Feldschlösschen. Deine Stadt, dein Bier. Freu dich drauf für Cottbus und Brandenburg.
Es wird einfach nicht besser. Ich glaube, auch mit etwas Abstand und etwas mehr als 24 Stunden fühlt sich's immer noch nicht gut an oder auch, sagen wir es mal so, nicht weniger schlimm. Das Spiel gestern gegen den VfL Osnabrück, die Niederlage 0-1 im Spitzenspiel. Wir reden drüber im Sandower Dreieck. Männer, ich freue mich, dass ihr da seid, aber ich glaube, wenn ich in eure Gesichter gucke, ihr habt das auch noch nicht so richtig verdaut.
Nee, also ich sage mal, nicht enttäuscht, aber niedergeschlagen, traurig, würde ich mal meine Stimmung zusammenfassen, weil es wirklich, also es zehrt wirklich so, ja, mir ging es heute echt scheiße.
Muss ich mich einklinken? Leider, ja. Es war heute ein überschaubarer Arbeitstag. Also ich habe das gemerkt an mir, dachte ich, na okay, die Arbeit lenkt dich ab, vergiss es. Du hast den Kopf voll Energie, voll mit diesem Spitzenspiel gegen den Ersten. Und ich bin heute, ich muss mich jetzt auch zur Sendung, glaube ich, bemühen, so ein bisschen positiv wieder reinzukommen. Wir sind positiv, aber das Spiel hat doch schon, war wie so ein kleiner Genickschlag gestern, muss man echt sagen, ja.
Ja. Ich glaube auch, dass wir das alle ein kleines bisschen aus einer anderen Perspektive gesehen haben. Also wir haben ja, das kann man ja sagen, ich glaube, wir haben das schon ein paar Mal erwähnt, wir haben ja nebenbei auch so eine kleine WhatsApp-Gruppe, wir drei. Und während des Spiels schreiben wir uns auch manchmal hin und her und dann kommt doch mal hier und da so ein Ausbruch von Gefühlen, einfach so ein Satz da rein. Und ich habe so das Gefühl, dass Ulf das Spiel ein bisschen anders gesehen hat als TG und TG vielleicht ein bisschen anders als ich. Das liegt vielleicht auch daran, dass wir es auf drei Plattformen, ich will es mal so nennen, wobei TG es auf keiner Plattform gesehen hat, sondern live im Stadion, Aber wir es sozusagen auf drei Wegen gesehen haben. Kann das sein?
Das ist eine unterschiedliche Wahrnehmung. Also klar, das Bild haben wir schon sicherlich, wir beide, Ronny, das Gleiche irgendwo, aber man merkt wahrscheinlich auch, was für einen riesen Einfluss so ein Kommentator nebenbei hat. Und wir haben zwei verschiedene Kommentatoren gehört. Ich habe einen RBB gelauscht. Mhm. Du warst, glaube ich, bei Magenta auf der Schiene und TG in der Bremer Brücke. Der hat noch eine ganz andere Sichtweise erstmal wieder und hat nur die Kommentare um sich herum wahrscheinlich. Aber es war für mich eine ganz markante Szene, die sich heute dann auch aufgelöst hat durch Baba Grafati. Als du auf einmal in den Chat bei uns reingeknallt hast, klarer Elfmeter! Dachte ich, hä, was hat denn Ronny jetzt gesehen? Ich weiß nicht, wie sie es bei Magenta kommentiert haben. Beim RBB ging das eigentlich fast so durch, glatt. Und ich habe diese Szene auch selbst für mich in der Normalspielzeit Tempo gar nicht auch so als Elfmeter gesehen, sage ich mal. Aber ja, Baba Grafati hat heute was anderes erzählt.
Ja. Aber gut, du sprichst es jetzt schon an, dann will ich es wenigstens mal auflösen. Also warum mich das gestern und wirklich so angezündet hat. Ich muss ja gestern sagen, der Magenta TV, ich gucke das wirklich gerne. Also ich mag das. Ne? Also ich mag auch deren Art und Weise und so. Das macht eigentlich Spaß, machen sie gut. Aber gestern für mich Kollektivversagen. Kollektivversagen, weil in dieser Szene, wer jetzt nicht weiß, was ich meine, der guckt mal bei Magenta TV rein, also so mal ein Abo hat, der guckt mal rein. 1 Stunde, 14 Minuten, 55 Sekunden. Da kommt diese Szene und das ist das Foulspiel und es ist ein Foulspiel. Da kann mir ja jemand erzählen, was er will, an Erik Engelhardt. Und der Witz ist, die Regie ist der Einzige, der Regisseur dieses Spiels ist der Einzige, der wirklich ein bisschen blickig ist an diesem Nachmittag. Der spielt den beiden, die da hinter dem Mikrofon sitzen, spielt die Szene nochmal ein. Der Reporter auch noch für ein klitzekleines Momentchen blickig, der sagt nämlich, oh, guck mal hier, oh, guck mal da, da ist doch was, guck mal, also das ist doch ein Foul und so weiter. Und dann sagt wirklich Fabian Klos, der für mich in diesem Moment zum Witzexperten mutiert, in diesem Augenblick, ist kein Elfmeter. Wo ich denke, Alter, erzähl bloß keinem, dass du jemals Fußball gespielt hast. In jedem Fitzelchen des Spielfeldes wird das als Foul gepfiffen. Und im Strafraum soll es plötzlich keins mehr sein und kein Elfmeter. Ich habe dann nur noch darauf gewartet, dass sie die beiden mal einblenden während des Spiels und dass die da sitzen im lila-weißen Osnabrück-Trikot. Huch, erwischt, aber die haben die beiden nicht eingeblendet. Und da wusste ich, okay, die sitzen wirklich im lila-weißen Trikot da und deshalb haben die nicht gezeigt. Also das fand ich wirklich schwach. hinterher auch vor allem, dann machen sie noch mit Patrick Ittrich da sein letztes Drittligaspiel, machen so Späßchen und so weiter, überreichen dem noch so ein schönes Abo von Magenta TV. Herzlichen Glückwunsch. Und dann sprechen die den nicht ein einziges Mal auf diese Szene an, wo ich denke, Leute, da sitzt doch einer im Ü-Wagen, der hat das doch gesehen, der hat euch das doch vorhin auch eingespielt. Und dann wird nicht ein einziges Mal drüber gesprochen, als wäre das nicht existent gewesen. Und da muss ich jetzt wirklich sagen, Pele Wollitz wird ja immer vorgeworfen, er würde so viel auf die Schiedsrichter draufgehen. Der erwähnt das gestern nicht mal in einer einzigen Silbe, diese Szene. Und dabei war die für mich eine der spielentscheidenden Szenen, weil sie ihm nicht gepfiffen wird. Es wären Elfmeter gewesen, aus meiner Sicht. Rafati bestätigt das heute. Wir sind nicht mal mit Baba Rafati einer Meinung, aber heute bin ich mit ihm 100% d'accord. Da muss ich wirklich sagen, das hätte das Spiel komplett verändert. Wenn dieser Elfmeter gegeben worden wäre, in der ersten Halbzeit, in dieser Szene, wäre das Spiel ein ganz anderes geworden. Und darüber muss man aus meiner Sicht sprechen. In so einem Spitzenspiel, was gar nicht so viele Höhepunkte hatte, das muss man ja am Ende auch sagen, musste doch so eine Szene besprechen. Also da muss ich sagen, Abzug bei Magenta TV, aber total schade, denn sie hatten die Szene und eigentlich, wie gesagt, der Reporter hatte den richtigen Riecher. Der Regisseur hatte den richtigen Riecher. Sie spielten das nochmal ein, aber Fabian Klos war ihm der Meinung, nö, ist nix. Dann haben die anderen gesagt, okay, wenn der das sagt, dann ist da nix. Und das war schwach.
Also kann ich wenig zu sagen. Ich war dann doch in der Fankurve gewesen und das war nur genau gegenüber. Also es war ja sozusagen auf das Tor sozusagen vor der Osnabrücker Fanseite. Und man hat schon trotzdem aus der Entfernung natürlich irgendwie gesehen, dass da irgendwie es ein Gerangel gibt und das Engelhardt fällt. Aber man kann natürlich jetzt nicht irgendwie auflösen aus irgendwie 120 Metern Entfernung, ob da jetzt irgendwie Ball gespielt wird oder irgendwas. Fakt ist, Engelhardt war vor dem Abwehrspieler, glaube ich, ne? Also das ist ja meistens schon irgendwie ein Zeichen, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten, irgendwie noch an den Ball ranzukommen. Im Stadion natürlich regt man sich mal kurz auf, aber ansonsten war es im Block, also ja, kurz mal so ein Ey rufen, ja, also was man ja generell macht, wenn irgendwie man das Gefühl hat, es könnte jetzt der Mannschaft helfen, ja, so. Aber wie gesagt, ansonsten kann ich zu der Szene nicht viel sagen, ansonsten bin ich auf jeden Fall bei dir, dass ich auch ganz gern Magenta TV gucke und eigentlich auch Fabian Klos zumindest, also ich habe jetzt die Szene nicht gesehen, dann sage ich mal zumindest bis vorgestern eigentlich immer als einen sehr netten Co-Kommentator, irgendwie Experten dort fand, der sozusagen zumindest irgendwie in der dritten Liga blickig ist und das immer relativ gut einschätzt und sich bisher zumindest nicht irgendwie auf eine Seite irgendwie eines Vereins geschlagen hat.
Ja, will ich ihm auch gar nicht absprechen. Ja. Die Szene muss man ja auch dazu sagen, Ittrich hat sie nicht gepfiffen. Also egal, ob Magenta TV die hinterher noch 20 Mal zeigt und ausrollt und hin und her bespricht, es ändert ja nichts am Spielstand und es ändert auch nichts am Ausgang. Und es ist, wie es ist. Wir wissen das. Nur es ist halt so, dass halt über die Szenen, über die wenigen Szenen dieses Spiels ja natürlich auch gesprochen werden muss, weil es gab ja gar nicht so viele. Und das ist halt so ein bisschen das, wo wir heute auch wahrscheinlich alle eine kleine andere Wahrnehmung haben. Ulf war gestern sehr enttäuscht von der Mannschaft. Ich war gestern gar nicht so sehr enttäuscht. Darüber müssen wir vielleicht auch nochmal sprechen. Was dich dazu gebracht hat, Ulf, du warst wirklich sehr gefrustet. Ich war jetzt gar nicht so gefrustet über die Mannschaftsleistung. Ich war natürlich gefrustet über das Ergebnis. Das will ich bis heute. Aber das muss man sagen. Ja, das ist wahrscheinlich der Unterschied zwischen Osnabrück mit 67 Punkten und uns, die wir die 67 Punkte leider in der Saison noch nicht haben. Weil die halt einfach, was die können, das ist Beton anrühren. Und das können sie schon die ganze Saison. Und wir kennen diesen blöden Spruch, hier steht kein Schwein. Wir wissen das. Mit Stürmern gewinnst du Spiele und mit Abwehrreihen gewinnst du Meisterschaften. Und das muss man sagen, in diesem Jahr, Hut ab vor Osnabrück, das machen die richtig gut.
Also gar nicht in den falschen Hals kriegen jetzt mit, ich war gestern eigentlich so gefrustet über das Ergebnis. Die Mannschaft gar nicht, um Gottes Willen. Das ist jetzt nicht falsch verstehen, falsch einordnen. Mich hat das, ich bin gestern richtig gewurmt, heute auch noch, weil ich bin aus diesem Spiel raus zum Schluss und habe mir gesagt, das ist ein ganz typisches 0-0-Spiel, 1-1-Spiel. So. Und mich ärgert es ungemein, dass eine einzige Szene, ein einziger Fehler in 90 Minuten ausreicht, um das Spiel zu kippen. Mit 1-0 und 3 Punkten für Osnabrück. Osnabrück hat danach alles richtig gemacht. Wir hätten es genauso gemacht. Und irgendwo habe ich heute gelesen, Osnabrück hat das 18. Mal in der Saison zu Null gespielt. Gestern haben wir gesehen, wie das geht. Da steht eine Fünferkette. Und da ist ja keiner über die Mittellinie rübergegangen. Es gab kein Pressing von Osnabrück. Und was mich dann so geärgert hat, dass wir zweite Halbzeit, wir haben mit der ersten kann ich auch noch ganz gut leben. Wir haben uns so gegenseitig aufgehoben, auch so eine Phrase, aber so war es ja. Mal war Osnabrück am Zug, mal wir. Aber zweite Halbzeit haben wir doch mehr noch Oberwasser gehabt oder Spielanteile, dass wir da zu wenig einfach draus gemacht haben, wirklich echte Torschancen kreiert haben. Das war, ich glaube, wir hatten mal einen Kopfball von Manu nach einer Ecke. Ecken können wir auch nochmal besprechen. Und was war denn noch? Ach so, einmal, wo Michel übrigens sich durchgetankt hat, an vier Osnabrückern vorbei, im Strafraum dann. Das, aber sonst, es war sehr überschaubar. Leider Gottes, da nutzte die Ballhoheit recht wenig. Wenn wir nicht diese Lücke finden oder irgendwelche Ideen mal haben, da eine Torschance zu kreieren. Das hat mich so geärgert, weil es eigentlich 0-0-Spiel war oder ein 1-1-Spiel. Das war eigentlich der Frust bei mir.
Also mich hat das Spiel auch tierisch geärgert. Also die Art und Weise. Kann man natürlich immer halten davon, was man will, aber ich finde, Osnabrück als Tabellenführer so in einem Heimspiel aufzutreten. Also ich meine, wir spielen denen in die Karten. Das war auch, sag ich mal, in der Pressekonferenz der Timo Schulz, weiß ich jetzt nicht, aber Schulle. Tino oder ja, Schulle hat es dann auch erwähnt. Ich meine, dieses Tor spielt denen natürlich absolut in die Karten und dann stehen die wirklich mit einer Fünferkette, mit zwei Sechsern in einem Heimspiel vor ihrem eigenen Tor und machen nichts. Ja, und das machen die offenbar die ganze Saison so. Und wie gesagt, also ich meine, das ist halt erfolgreich, aber schön finde ich das jetzt nicht. Und natürlich habe ich ja die Energiebrille auf und jeder, der jetzt Osnabrück-Fan sagt natürlich alles richtig gemacht und würden wir auch sagen, wenn wir so spielen würden, ist ja keine Frage. Aber in dem Moment, wenn man jetzt Energiefan ist und dieses Spiel sieht, dann ist das wirklich, also dann da schwillt einem der Hals und dann denkt, das ist doch unfassbar, dass die mit dem Ding durchkommen, dass die mit so einem Spiel oder mit so einer Saison, mit dieser Leistung Tabellenführer sind, dass das funktioniert. Und die stehen tief und ich sage auch, mal abgesehen von den Standards, die bei uns ja wirklich ein Problem sind, wo man auch sagen kann, okay, bei 10 Ecken kann man auch mal irgendwie Dreie ausprobieren, mal was anderes zu machen und nicht immer sozusagen an den gleichen Punkt schlagen. Ja, das gehört dann auch mit dazu. Auf der anderen Seite war wirklich der Punkt, wir wechseln zum Schluss, wir wechseln Tata Musch und Kampulka ein und jeder weiß, Kampulka ist ein Kopfballungeheuer. Und dann sage ich jetzt, wir brauchen, Pele wechselt, wir brauchen jetzt noch eine Ecke und dann fällt das Ding hier. Und dann haben wir keine Ecke mehr. Ja, dann war 10 Ecken und dann die 11. kam nicht mehr. Und ich sage, die 11. wäre es wahrscheinlich gewesen. Und weil wir plötzlich sozusagen da vorne in der Lufthoheit nochmal eingewechselt haben. Und das funktioniert auch nicht. Und wie gesagt, und dann stehen die eben extrem tief und deswegen sage ich, wenn man jetzt mal die Tore anguckt, Havelse und 1860, die wir gemacht haben, in Havelse beispielsweise diese Balleroberung vorne, da stand die Kette von, die haben auch mit Fünferkette gespielt, aber die standen deutlich höher. Das war ja das Tor von Borgmann, wo der Michel Brink den Ball durchsteckt. Und in diese Situation sind wir in Osnabrück ja überhaupt nicht gekommen. Die standen so tief die ganze Zeit, also zumindest in der zweiten Halbzeit. Ja, also wie gesagt, ich bin total gefrustet. Also nicht über unsere Mannschaft, was wir versucht haben, sondern wie sozusagen der Tabellenführer der dritten Liga auftritt. Das ist, ärgert mich, dass das belohnt wird.
Wenn irgendein Osnabrück-Fan uns jetzt hört, das geht dem runter wie Öl. Ne? Also wie die Gegner kotzen ja über diese Spielweise, dass du ja damit Tabellenführer bist und das Tor zur zweiten Liga ganz weit aufstehst. Aber der Zweck heiligt die Mittel. Das ist, muss man leider so sagen. Und es ist halt leider auch erlaubt. Also das ist ja, ne, also ja, keiner sagt, du darfst so nicht spielen und darfst, wenn du so spielst, nicht aufsteigen. Na, sie haben das schon die ganze Saison gemacht und wir kennen das ja. Es ist ja im Grunde ein Déjà-vu. Ja. Aus dem Hinspiel. Also die haben das ja in Cottbus genau so gemacht. Wir haben uns ja im Grunde genommen das Spiel nochmal angucken dürfen, also live auf dem Platz, was wir hier im Hinspiel schon gesehen haben. Und das muss man eben leider auch sagen. Alles, was uns jetzt noch bleibt, ist eigentlich, das ist ja das Verrückte, natürlich mit ein bisschen mehr Zielstrebigkeit und ich gebe euch vollkommen recht bei den Standards und so weiter, mit ein bisschen mehr Esprit, aber ich glaube, du wirst auch mürbe in so einem Spiel, wenn du gegen so eine Gummiwand spielst, ja, dann das nervt dich ja auch und das ist ja auch dafür gemacht, dass es dich nervt, dass es so ein Abnutzungskampf ist, aber trotzdem musst du ja sagen, ey Jungs, das Verrückte ist, ihr müsst genauso weitermachen. Also wir haben ja im Grunde von den Spielanteilen, von dem, wie wir uns bewegt haben, wir haben ja auch trotzdem alles versucht, nur leider Gottes keine einzige Lücke gefunden in diesem Spiel. Und da musst du jetzt einfach sagen, das Verrückte ist, du musst nahtlos anknüpfen ans Osnabrück-Spiel mit ein bisschen mehr Geist. Wobei ich sage, für das, was uns jetzt bleibt, so eng wie die Liga jetzt ist, da muss man eben auch wirklich sagen, wenn du in diesem Jahr aufsteigst, hast du es erstens 100% verdient, weil da oben so viel Qualität war. Wenn du dich da durchsetzt, dann hast du es absolut verdient, egal wer das am Ende schafft. Und das Zweite, was ich jetzt mitnehme in die letzten Spiele, was du jetzt brauchst, wenn du aufsteigen willst, ist in jedem Spiel eine außergewöhnliche Leistung. Kommst mit normalem Spielen, kommst du jetzt nicht mehr weiter. Du brauchst in jedem Spiel was Außergewöhnliches, damit du was Außergewöhnliches schaffen kannst. Du kannst jetzt nicht mehr nur deinen Stiefel spielen, du musst jetzt über die Grenze gehen. Gegen Essen, dann spielen wir gegen Viktoria Köln, das ist eine Mannschaft der Stunde. Also ne, momentan gelingt denen auch alles, die sind richtig gut drauf, die sind befreit, die können nach oben, nach unten, passiert bei denen nichts mehr, die haben überhaupt keinen Druck und spielen auch plötzlich so. Dann hast du Duisburg, du brauchst eine außergewöhnliche Leistung und wahrscheinlich sogar ein Sieg in Duisburg. Ja, und dann im letzten Heimspiel, im letzten Auswärtsspiel, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Da wird es genauso eng zugehen, wie es jetzt zugeht. Es wird sich keiner mehr absetzen. Wenn du es schaffen willst, musst du jetzt legendär spielen, um eine Legende zu werden. Das ist meine Meinung.
Schön gesagt. Ja,
also, ja, nehmen wir als Titel.
Legendenstatus. Ich sag mal,
das Spiel läuft ja auch anders. Das war, glaube ich, relativ zeitig, noch Viertelstunde, 10 Minuten, als wir, also erst Halbzeit, klar, Chigerci läuft ja außen seinen Haken üblich, bleibt hängen in der Abwehr, aber was macht er? Er hat den Kopf oben, holt sich den Ball wieder zurück zwischen 3-4 Osnabrückern, geht noch ein bisschen nach außen und zieht das Ding mit seinem typischen Abschluss, linken Fuß, mit so diesem Bogen immer so schön rein, diesen Effet. Da musste der Torhüter aber auch den Handschuh ganz weit rausfahren. Da hätte es auch mal 1-0 gestanden nach 20 Minuten. Und da wäre das Spiel auch anders gelaufen, sage ich. Der hatte alles richtig gemacht. Weil viel auf Chigerci jetzt einhaken, verstehe ich überhaupt nicht. Klar, er verrennt sich oft. Aber wenn du das ziehst und du hast dort vorher 6 Osnabrücker vernascht vor dem Strafraum, dann geht das Spiel auch mal ganz anders aus. Aber hätte wenn und Fahrradkette und so weiter, ja.
Ja. Aber so wie Onni, wie du sagst, das ist eine absolute Kopie des Hinspiels. Also, wo es auch war, wir machen einen Fehler, dort damals an der Seitenlinie, ich glaube, King Manu war das damals, da der irgendwie, glaube ich, irgendwie einen Einwurf verhindern wollte oder ich weiß es gar nicht mehr oder den irgendwie unzulänglich klärt. Aber über dieselbe Seite, selber Torschütze, ja, aus fast derselben Positionierung im Strafraum. Das, wo ich so dachte, das gibt's doch alles nicht. Und ich stehe im Stadion und ich weiß noch, ein Kumpel neben mir sagt kurz vor, also schon, das war ja 50. Minute, also sagt irgendwie in der 48. sagt er, so nach dem Motto, also hier fällt hier maximal ein Tor heute. Ja, und dann, ja, und dann ist es, das ist einfach blöd. Ja, ich meine, man muss diesen Fehler jetzt nicht aufdrieseln. Aber ich sehe in dem Moment, sehe ich sozusagen, dieser Kopfball geht jetzt in das Halbfeld und der läuft los. Und läuft und läuft und ich denke, wieso geht denn da keiner hin? Also warum rückt dort keiner raus? Also man muss den doch versuchen, irgendwie zu hindern. Und dann ist es ja so, also wirklich total simpel. Ich meine, klar, spielt er einen scharfen, millimetergenauen Pass, also das, was bei uns dann eben fehlte vorne. Und der macht halt in der Mitte, schießt den eben auch flach genau in die Ecke, wo du sagst so, ja, keine Ahnung, 20 Zentimeter weiter in die Tormitte, dann hält den Funk auch, ja. Und so kommt der eben, ach, das war alles, und das ist einfach so, du sagst, das ist einfach alles so ärgerlich, da kam einfach alles irgendwie zusammen, dass da auch, sag ich mal, wie gesagt, der Schuss ist scharf, der ist flach, da passt kaum Blatt Papier dazwischen. Und dann ist das irgendwie die einzige Szene, und dann ist es auch wie im Hinspiel, wo wir dann auch sozusagen so eine halbe Chance hatten, da Rohrig, glaube ich, hatte so einen Schrägschuss gehabt im Hinspiel. Und Osnabrück hatte, glaube ich, auch keine Chancen so wirklich gehabt. Ich glaube, da gab es noch irgendwie auch so eine Elfmetersituation, wo Borgmann, glaube ich, der Ball auf die Hand fällt oder so. Das war irgendwie noch im Hinspiel, soweit ich mich erinnere. Aber nein, also es ist Wahnsinn. Ich meine, wir haben ja irgendwie alles rausgehauen, was wir konnten, ja, irgendwie. Und dann haben wir eben auch mal Pech, dass in der ersten Halbzeit, wo Tolli mit so einem Traumpass halt Mustwa schickt. Ja, dann ist Mustwa halt leider doch wahrscheinlich irgendwie keine Gewichtsklasse dort und wo ich dann so mich ärgere und denke, Mensch, der hätte doch den Verteidiger noch kreuzen können. Der war ja noch mal kurz vor ihm gewesen und kriegt aber dieses Kreuz nicht hin. Und dann irgendwann ist er neben ihm und dann läuft er den halt ab und wahrscheinlich einfach körperlich da wahrscheinlich irgendwie noch, keine Ahnung, früher hat man gesagt, immer mal noch ein Schnitzel essen. Ja, war ein bisschen schade. Ja. Nein, aber sonst, ja, Aufstellung war auch noch so ein Thema, ne? Also gab ja viele, die immer gesagt haben, jetzt hier never change a winning team und so weiter und so fort. Und ich habe auch im Stadion sehr verwundert dann, als die Aufstellung kam, geguckt, dachte ich, das sind ja ganz schön viele Wechsel, die wir hier vornehmen. Und hatte mir dann auch schon so gedacht, okay, dass wir wahrscheinlich eben von der Bank irgendwas machen wollen und Pele denkt ja gern viel und lange wahrscheinlich über so eine Sachen nach und wie es wahrscheinlich in Stuttgart war, bei Stuttgart 2, wo man sagt, okay, wir sollten jetzt nicht höher als 1-0 zurückliegen oder steht 0-0 und dann haben wir alle Karten und dann können wir da von der Bank aber richtig nachlegen und die beeindrucken und das war wahrscheinlich der Plan, aber das geht halt nicht immer auf. Also,
ja. Also wie gesagt, das genauso wie du, habe ich dann auch, am Anfang war ich sehr überrascht, oh, ich dachte, ohne die, ne, also da habe ich schon gedacht, aber dann war mir klar, Moment, Osnabrück ist die Mannschaft der zweiten Halbzeit, die ganze Saison schon, auch in diesem Spiel. Und dann dachte ich so, okay, da will er ein bisschen von der Bank noch mal was schieben, weil das ist ja zuletzt nicht mehr so gut gelungen, in unseren Spielen von der Bank nachzulegen, abgesehen vom Stuttgart-Spiel, aber danach eben nicht mehr so gut. Und ja, da habe ich die Idee dann halt so dahinter interpretiert, aber man muss dazu sagen, also ich glaube, in dem Spiel war es nicht die Bank, die noch hätte was verändern können. Das war einfach. Nein, das ist eine Qualität, eine Osnabrücker Qualität, die ganze Saison. Sehr wenige Tore, aber eben noch weniger Gegentore. Und das ist eben das, was sie da hochgespült hat. Nicht spektakulär. Das ist, damit müssen die Osnabrück-Fans leben. Die müssen es jede Woche angucken, wenn die Spaß daran haben. Also Glückwunsch. Aber am Ende bringt sie wahrscheinlich in die zweite Liga und dann wird auch jeder sagen, alles richtig gemacht. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, boah, ich würde mir sowas nicht jede Woche antun wollen, aber gut, ich bin ja auch kein Osnabrück-Fan.
Also ich fand einen sehr interessanten Aspekt, also was diese Wechsel betrifft, wir sind mit zwei Freunden zu dritt im Auto gefahren und einer von denen sagte, so nach dem Motto, diese Wechsel in der Halbzeit, die sind eben auch extrem gefährlich, weil wahrscheinlich eben dieser Plan war, so nach dem Motto, okay, wir haben die jetzt in der ersten Halbzeit völlig im Griff gehabt und jetzt in der zweiten Halbzeit legen wir mal richtig los, jetzt wechseln wir mal unsere starke Mannschaft ein und wenn jetzt sozusagen unsere in Anführungszeichen schwache Mannschaft, die schon in der ersten Halbzeit bestimmt hat, dann geht's jetzt aber richtig los. Und er meinte, und genau aus dieser sag ich mal, ein bisschen Leichtsinnigkeit, so zu denken. Aus so einer Leichtsinnigkeit entsteht dann wahrscheinlich so ein Fehler. Das war so seine Theorie gewesen, wo ich sage, die konnte ich jetzt auch nicht so ganz, also der hat auch, sag ich mal, fußballerisch, glaube ich, deutlich mehr Erfahrung als ich mit meiner U16-Karriere und Stadtliga-Karriere, ja. und das fand ich sozusagen sehr bemerkenswert, das sozusagen mal auf dieses Level zu brechen, zu bringen, dass er sagt, okay, das ist dann auch so eine Kopfsache, ja, dass man jetzt sagt, okay, also erste Halbzeit hier mit unserer B11 haben wir die aber richtig an die Wand gespielt und jetzt kommen wir mal mit unserer A11 und jetzt geht's mal richtig los und die können ja gar nicht und jetzt sind wir aber richtig gut alle und dann läuft vielleicht einer doch irgendwie einen Meter weniger. Theorie, wie gesagt.
Theorie, ja, kann man nicht beweisen, aber auch, glaube ich, nicht zu 100% entkräften.
War dieses Wechselspiel zum Beginn gleich. Ich habe ja auch ganz verdutzt raufgeschaut und dann bei mir auch natürlich die erste Reaktion, warum nimmst du diesen spielstarken Bozziaris dir jetzt selbst raus, neben Tolli? Wir haben ihn ja hochgelobt die letzten Wochen, berechtigterweise. Und genauso Nationalspieler Michel Brink, der das Tempo mit reinbringt, das war für mich schon erstmal so, ups, so ein Schlucken. Was machen wir denn jetzt? Warum reißen wir dieses Team von 60 auseinander? Das funktioniert doch alles. Hab mich dann aber auch wieder so einbekommen und eingeholt und für mich selber so, okay, du kannst nachlegen in der zweiten Halbzeit. Du kannst da nochmal, falls du wirklich hinten liegst oder auf 0-0, du kannst auf Sieg spielen, wenn du die Leute noch reinbringst. Und aber Gott sei Dank kamen die Wechsel schon zur Halbzeit. Die waren auch bitter nötig, muss man nur wirklich sagen, bei den beiden. Also ich hatte da beide nicht überzeugt.
Ja, ich fand es schon. Ich meine, das kann man ja auch mal ansprechen. Also unsere beiden Außen vorn war jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Also da ging auch relativ wenig. Da ging, wenn was ging, ging es irgendwie durch die Mitte. Also wir hatten ja so, wie ich schon sagte, Shigerchi auf Mustwa, so mal eh ein langer Ball, wo die dann doch mal ein bisschen aufgerückter standen. Ansonsten war da, wie gesagt, über die Seite, über die Außen war da irgendwie relativ wenig irgendwie Kreativität. Ja gut, ich meine, die haben ja auch ein paar Fußballer und zweikampfstarke Typen dort. Das ist wahrscheinlich auch nicht einfach, aber das war trotzdem ein bisschen enttäuschend. Ansonsten hatte ich so irgendwie, war das wirklich auch wieder, also ich meine, es war ja auch eine Kopie des Spiels bei Stuttgart 2. Nur mit dem Unterschied, dass wir dann eben Stuttgart 2 natürlich nach den Wechseln da irgendwie an die Wand gespielt haben und überrannt haben. Und was eben eine Mannschaft wie Osnabrück, die Tabellenerster ist, natürlich eben nicht so mit sich machen lässt wie eben eine U23 vom VfB Stuttgart, die natürlich dann nicht mit allen Wassern gewaschen sind. Ansonsten war wahrscheinlich das, keine Ahnung, die Idee gewesen. Und also gerade nach dem 0-1 war dann irgendwie... Ja, wie gesagt, wie der Trainer von Osnabrück sagt, also das hat ihr natürlich absolut die Karten gespielt und danach wussten die offensichtlich, also hier passiert nicht mehr viel, weil jetzt führen wir 1-0, jetzt ziehen wir uns mal komplett zurück. Ja, so wahrscheinlich so nach dem Motto, ja, mit einem 1-1 könnten wir wahrscheinlich auch noch irgendwie leben, das wäre jetzt nicht ganz so dramatisch. Ja, wir müssen jetzt nicht zwingend das Spiel gewinnen, aber Energie muss halt, also die können sich überhaupt nicht leisten zu verlieren. Ja, und so sah es dann halt auch aus.
Ja. Ja, und ich meine hinten raus, dass dann ja, aber hinten raus, einfach nur Chance für Osnabrück. Ja, gut, na klar, wenn eine Mannschaft dann anrennt und nach vorne aufmacht, das wären genauso für uns mehr Chancen gewesen, wenn Osnabrück umgekehrt hätte aufmachen müssen hinten. Also das ist dann eine Geschichte, dass da Chancen entstehen, ganz zum Schluss, in den letzten Zügen des Spiels. Das ist ja nun ganz normal. Aber auf der anderen Seite muss man auch dazu sagen, auch wir haben nicht so viel zugelassen. Also das ist trotzdem, wir angerannt sind. Also ich muss auch dazu sagen, wenn dieser blöde Fehler nicht passiert, muss ich auch ganz ehrlich sagen, hätte ich wieder gut gezogen vor unseren beiden Innenverteidigern. Aborto Grant und King Manu wirklich in diesem Spiel auch erste Sahne wieder gewesen. Aber blöderweise nicht zu null gespielt und blöderweise verloren das Spiel. Da redet dann keiner mehr drüber. Na, ansonsten, wie gesagt, ich fand uns nicht so schlecht. Das muss ich wirklich sagen. Ich fand das Spiel so grundsätzlich nicht schlecht. Das war jetzt nicht eines unserer besten. Das haben wir gegen 1860 München, glaube ich, gemacht. Das war für mich jedenfalls, das war das beste Saisonspiel, was ich gesehen habe in dieser Serie von dieser Mannschaft. Ich fand es jetzt aber nicht grottenschlecht oder so. Und da muss ich dann zusagen, da verstehe ich dann auch viele nicht, die dann kommentieren, wenn man so quer liest, auch bei uns wieder Kommentare und im Spielbericht und so weiter, wo so Leute sich dann so auskotzen, wo ich denke, was habt ihr denn für ein Spiel gesehen? Das habe ich nicht gesehen. Also ich habe jetzt keine Mannschaft gesehen, völliges Versagen oder die wollen die nicht. Der muss ja sagen, was? Das verstehe ich nicht.
Ja, also ich hatte das nach dem R860-Spiel, hatte ich das gelesen, so nach dem Motto, da schrieb irgendjemand so, naja, ja, da sieht man mal sozusagen, wie es laufen kann, wenn die Mannschaft wieder will. Wo ich so denke, so, what? Also die ganze Saison, also ich meine, klar hatten wir davor mal irgendwie, also Havelse abgesehen davor, halt Ulm und Aachen, da eben keine Erfolgserlebnisse. Aber man hat ja nie das Gefühl, dass die irgendwie nicht wollen, ja. Und jetzt speziell Osnabrück ist seit Wochen bestechend, ist für mich Dominik Pelivan, der gegen 60 Hammerspiel macht, den Havelse grandios performt dort auf der 6. Und jetzt wieder, wo du zur Halbzeit dastehst, sagst du, der beste Mann auf dem Platz. Was der abräumt, was der macht, dazu King Manu. So, und die beiden sind nur ausgerechnet in dieser einen Situation drin. Ne? Wenn du King Manu wahrscheinlich noch am wenigsten mit, wenn du halt in der Luft stehst und irgendwie versuchst zu köpfen, kommt nicht jeder irgendwie beim Mitspieler an, ja, aber das Dome, der dann halt sozusagen den Rückraum da ein bisschen verlässt, wobei, muss man auch gucken, läufst du zu weit vorne, läufst du zu weit hinten, ne, der Stürmer steht halt in Position, so fallen ja Tore, ne, also, ja.
Aber was machen wir jetzt?
Naja, ich meine, wir haben jetzt schon...
Manche sagen, die Messen sind ja schon gesungen.
Naja, genau, Ulf hat ja schon gesagt, hier so ein Mist, jetzt können wir ja nicht mal Essen im direkten Duell überholen. Ne? Essen ist sich ja ziemlich sicher, dass sie bei uns gewinnen. Mhm. Gut, wir sind auch nach Osnabrück gefahren und ich meine, die Euphorie war groß nach den beiden 3-0-Siegen. Ne? Vielleicht ist das auch so ein Punkt, was ihn jetzt so niederschlägt, ja, dass man einfach...
Die dachte, Fallhöhe, jetzt, ja, die ist bei
ja, natürlich hoch. Ja. Genau. Und es ist wahrscheinlich dann aber trotzdem eben diese verrückte Liga, dass du dann sagst, naja, irgendwie... 3-4 Siege in Folge sind eben arg selten, ja, also in der ganzen Liga und immer wieder. Und müssen wir gucken. Ich meine, was Essen gespielt hat, war jetzt erstmal sehr überzeugend. Ja, ich meine, das Verrückte war sowieso an dem Spieltag, dass die auch alle mit Kantersiegen, Offensivfußball, also die haben einfach alle ihre Gegner in Grund und Boden gerannt. Und das war eigentlich für mich, wo ich dann am Samstag wirklich mal irgendwie Magenta-Konferenz geguckt habe und die haben immer umgeschaltet und es wurde immer schlimmer von Spiel zu Spiel. Dann hast du irgendwie abends gehofft, wo dann irgendwie, keine Ahnung, Ulm nochmal, wo du dachtest, die sind ja wieder dran nach den beiden Siegen und jetzt in Rostock und die Rostocker zuletzt da in Köln oder zu Hause gegen Köln nicht so richtig gepunktet und dann dachtest du so, naja, vielleicht die und dann kommt so ein 1-1 oder 2, ich weiß gar nicht, haben einen Ausgleich gemacht und einen Anschlusstreffer zum 2-1 und kriegen, glaube ich, im Gegenzug das 3-1 und dann zum Schluss wären es 5. Ja, und dann hast du irgendwie gedacht, das ist ja alles nicht zu fassen, diesen Spieltag. Ja, aber wir haben ja unsere Fehler so ein bisschen angesprochen und haben gesagt, okay, also an der Art und Weise des Spiels musst du nichts ändern. Die einzige Gefahr, die ich sehe, ist, dass möglicherweise Essen mit einem Punkt zufrieden sein könnte in Cottbus, dass die vielleicht auch sagen, ah, da stehen wir auch mal defensiv, tief vor allem, also nicht nur irgendwie Fünferkette, sondern auch tiefstehende Fünferkette, weil sie wahrscheinlich irgendwie auch wissen, ich glaube, da verrät man nicht zu viel, dass uns das Probleme bereitet, diese Art und Weise des Fußballs. Das hat Hansa gemacht, das hat Ulm gemacht, das hat Osnabrück jetzt gemacht und dreimal waren wir die Lackmeierten, sag ich mal.
Ja, kann schon sein. Wenn die Gegner uns beobachten oder die Spieler analysieren, da gibt es ja nur genug Leute dafür, dann ist das schon aufgedeckt worden, ja.
Fand das interessant auch nochmal vom Osnabrücker Trainer, der dann auch sich auf Shigerchi bezieht. Also diese Überlegung, nimmt man den jetzt in Manndeckung und dann nimmt man den Raum und doppelt man den oder lässt man ihm, wie er sagte, den freien Fuß, ja, oder den offenen Fuß, dass er performen kann und hab dafür sozusagen Stabilität hinten. Also das fand ich so für mich sozusagen eine neue Erkenntnis, dass der Trainer da guckt, okay, wie geht man denn mit dem Spieler wie Shigerchi um, ja? Und in dem Fall haben sie ihn ja machen lassen, so ein bisschen, ne? Also haben gesagt, okay, wir stehen ein Stück weiter hinten und lassen den machen.
Ja, und da wäre es vielleicht gut gewesen, aber das weißt du ja vorher nicht, wenn du dann Potsjarens gehabt ist, ne? Also der dann sozusagen ihn entlastet und eben Shigerchi 2 macht, ohne dass sie damit rechnen, ne? Oder ohne dass sie den so auf dem Zettel haben, denn der ist ja wohl in der Lage, genau so ein Spiel aufzuziehen und der ist also aus meiner Sicht technisch einer der stärksten und sehr schwer vom Ball zu trennen, sehr gute Übersicht, wirklich ein absolutes Talent. Ich bin sehr froh, dass der sich jetzt zum, sag mal, zweiten Teil der Rückrunde dann auch nochmal so entwickelt hat. Das ist halt die Frage, ne? Aber wie gesagt, das weißt du als Pele Wollitz ja auch nicht vorm Spiel. Das siehst du auch erst hinterher. Ich glaube, wir haben ja über die Überlegungen von Pele schon spekuliert. Das, was ich jetzt wirklich glaube, ist, dass wir eine Liga sehen, das hat Pele auch schon angesprochen in der Pressekonferenz, die wird uns noch ein bisschen Kopfzerbrechen, weil es eben sehr viele Mannschaften im Mittelfeld gibt, für die es um nichts mehr geht, weder nach unten noch nach oben. Und hier haben wir leider Gottes in der dritten Liga einen Geburtsfehler aus meiner Sicht. Den hat Pele auch schon in der letzten Pressekonferenz angesprochen. Ich glaube, ihr wisst, wovon ich spreche, dass nämlich das Fernsehgeld für alle gleich ist und es völlig unerheblich ist, auf welchem Platz du landest und so ganz viele Mannschaften überhaupt keinen Anreiz mehr haben, an ihrem Tabellenplatz irgendwas zu drehen. Und das, glaube ich, hat man jetzt schon an dem Wochenende gesehen. Da gibt es ganz schön viele Mitschwimmer, denen das eigentlich vollkommen egal ist, wie der Rest in der Liga ausgeht. Die hinfahren, Hauptsache nicht verletzen und noch ein bisschen mitspielen. Es macht ja eh nichts mehr. Nach oben geht nichts mehr, nach unten geht nichts mehr. Und da ist es eben so eine Fettschicht dazwischen, ne, zwischen diesen beiden Zonen, oben und unten. Für die geht auch nichts mehr. Die sind von Gut und Böse viel zu weit entfernt. Und das, glaube ich, das könnte uns mit dem Restprogramm, wir sagen ja immer, ja, wir haben das Gute, wir können ja gegen die direkten Konkurrenten spielen. Ja, aber wenn die nur noch Fallobst haben, dann ist es halt auch schwer.
Ja gut, wir haben 5 Spiele und bei den 5 Spielen haben wir 3 Spiele gegen auch ähnliche Konkurrenz, ja. Also wo man auch sagen kann, das sind auch irgendwie Mittelfeldmannschaften, die irgendwo zwischen Platz 7 und Platz 14 stehen, sage ich mal. Ne?
Also ich nehme Viktoria Köln von meiner Kritik gerade aus, weil die geben wirklich Gas, ne? Muss
man sagen. Nein, also ich sage mal, gerade auswärts oder so, wenn du dich da überrennen lässt, wie gesagt, Ulm, für die ging es auch um alles. Gerade wenn man sieht, dass, also die wussten ja, dass Saarbrücken wieder völlig vergeigt hat, in Havelse verloren hat. Und weil dann hat ja Ulm danach gespielt. Und gut, in Rostock ist es nicht einfach, aber man hat eben gesehen, zum Schluss sind die einfach zusammengeklappt. Also das war jetzt auch kein 5-1-Spiel zwingend. Richtig enttäuscht war ich eigentlich nur von Waldhof Mannheim, muss ich sagen. Ja. Weil die hatten ein Heimspiel. Also Heimspiel und ich glaube, eine relativ große Kulisse zu Hause. Und da lässt man sich doch nicht so wegschlachten. Und das ist einfach, fand ich so auch von der Art und Weise, wie die aufgetreten sind. Die hatten auch ein bisschen Pech. Also da gab es auch eine Situation, wo man hätte 11 Meter geben müssen, glaube ich. In der Situation, glaube rote Karte, gab es auch noch eine Diskussion mit irgendwie letzter Mann. Und da ist halt Duisburg ist jetzt in dieser Saison der ausgleichenden Gerechtigkeit, wo sich ja alles wieder ausgleicht an Schiedsrichterfehlern, hatte Duisburg jetzt durchaus punkten können, ja. Wir nicht einmal mehr nicht, ja, Elfmetersituation.
Ja. Da muss ja noch was kommen. Ja, Tor müssen wir noch kriegen und Elfmeter müssen wir noch kriegen. Also bis die letzten Spiele, mein lieber Mann, muss es noch jede Menge Fehlentscheidungen zu unseren Gunsten geben.
Ja.
Zumal unser Stammhörer, der, ich glaube, Bernd heißt da aus Mannheim, ist ein Mannheimer.
Er hat es uns versprochen, das gibt's nicht.
Gruß an dich, du hast es versprochen, ihr haltet uns Duisburg vom Leib. Naja, lief nicht so ganz, aber ich glaube...
Ja, haben sie im Endeffekt gemacht, weil hätte Mannheim noch eins kassiert, dann hätte Duisburg uns überholt. So sind wir... Punkt und Tor gleich, also Tordifferenz gleich und sind noch eins vorne.
Danke, da Mann, auch das war.
Genau. Auch was Thomas sagt, es muss ja, ich habe das Spiel jetzt hinten nicht gesehen, aber ein bisschen quer gelesen, da stand es auch 0-0 noch zwischen Waldhof und Duisburg. Da kam auch diese entscheidende Szene, die dann so ein Spiel verändert, wo es dann vielleicht auch in eine andere Richtung gehen könnte, konjunktiv und so weiter, aber da war es auch, glaube ich, mit rote Karte, Elfmeter, irgend so eine Szene, da steht es 0-0. Und wenn du das, wie bei uns, kriegt Engelhardt den Elfer, steht es 1-0, bekommt Waldhof keinen oder den Elfmeter, dann steht es auch 1-0. Da läuft es auch anders. Das, aber ja, ist durch, ist vorbei, muss man es jetzt nicht so reinsteigern.
Ja, wir können ja nur auf den nächsten Spieltag hoffen, nicht nur sozusagen auf die Performance unserer Mannschaft, sondern auch gucken. Wir müssen ja jetzt gucken, was passiert auf den anderen Plätzen. Na, also jetzt an dem Wochenende, gut, da spielen wir gegen Essen. Gab jetzt natürlich auch schon, ich meine, muss man immer im Hinterkopf haben, gab es auch schon die ersten Stimmen, die gesagt haben, naja, am Samstag 16.30 Uhr kann unsere Saison beendet sein. Ja, Punkt. Also klingt hart. Sonntag, dann dafür 15.30 Uhr. Ja, aber es ist halt so, ne? Also das kann natürlich sein, dass du dann, also ganz beendet nicht, aber eigentlich, dass du plötzlich bist du nur noch Fünfter, ne? Und dann hast
also,
du nach.
Ja, also wenn wir jetzt nicht Fans vom FC Energie Cottbus wären, würde ich dir recht geben. Aber
wir haben die Sendung, verlassen.
Ja, also Wunder geschehen, wir haben es gesehen. Also wenn rechnerisch nichts mehr geht, dann geht nichts mehr. Das ist klar. Aber solange irgendwie noch was, wenn wir jetzt nicht sagen, wir geben da lange nicht auf, erst wenn wirklich, ne? Die dicke Frau gesungen hat. Dann können wir ja den Vorhang schließen.
Solange die dicke Frau singt,
genau. Ist die und da Opa muss man ja sagen, wir kennen ja aus der Geschichte, aus der Energiegeschichte so viele Dinge, die hinten raus noch passieren, auch für uns. Da würde ich noch nicht den großen Abgesang starten. Ich meine, wir sind natürlich jetzt, wir sehen den Auges, muss man sagen, es kann sein, nach dem Samstag, wir gehen ins Spiel gegen Essen als Fünfter gegen Zweiter. Ne? Also das ist durchaus machbar und ja, vielleicht ist es aber genau wieder so diese Befreiung, wobei ich jetzt keinen Druck gesehen habe in Osnabrück, der uns irgendwie belastet hätte. Aber vielleicht ist das so, wobei sagt, okay, komm, jetzt holen wir uns das. Ne? Also wir können ja nicht vorbei, das ist so, ja, das ist so jetzt. Aber wir können denen nochmal ordentlich Dampf machen und im Nacken sitzen und da sind bei einem Sieg von uns am Sonntag gegen Essen, das natürlich vorausgesetzt. Aber da sind die beide immer noch nicht durch. Ne? Das muss man ganz klar sagen.
Ich fand's gut heute auf der Rückfahrt, wo ich nach Hause gefahren bin, hat das einer auf der Pinnwand, unsere berühmte Pinnwand geschrieben, der F. Locke, da danke ich ihm dafür. Der hat mich dann eigentlich da auch so ein bisschen abgeholt, fand ich ganz gut. Er meinte, warum wir das denn alle so schlecht jetzt sehen, diese englische Woche, ich muss auch ablesen. Und gefühlt kam uns da wie so ein Nackenschlag vor in Osnabrück. Aber er hat dann auch mal aufgelistet, in dieser englischen Woche. Essen, 9 Punkte. Cottbus, Hansa, Osnabrück, Düsseldorf, alle 6 Punkte. Es ist ja nichts passiert. Die sind ja alle auf dem Tabellenplatz sozusagen geblieben. Ferl 1 Punkt, Löwen 2, Wien Wiesbaden, die ja noch den vom Aufstieg geredet hatten, 0 Punkte. Aber gefühlt, er hat ja auch recht. Es ist nur Essen mit 9 Punkte und der Rest hat alles 6 Punkte. Gerade mal ein Torunterschied, ja. Aber an sich ist ja so gar nichts passiert. Bloß für uns fühlt es sich anders an durch diese Niederlage in Osnabrück. Das ist ja dieses Komische. Ja,
weil halt der gesamte Spieltag halt gegen uns lief. Also es haben einfach alle gewonnen. Ich meine, gut, jetzt Ferl ist einfach wahrscheinlich raus aus der Verlosung, haben sie jetzt selber gesagt. Ich meine, zum Schluss sind die wahrscheinlich nicht mehr aus der Verlosung raus, wollte ich gerade sagen. Also lass die mal einfach 3 Spiele gewinnen jetzt in Folge, ja, was ja möglich ist, da sind die sicherlich dabei. Und was mir auch noch Hoffnung macht, ist, auch wenn ich sage, okay, es kann Sonntag 15:30 irgendwie vorbei sein, ist es auf der anderen Seite so, dass bei Energie Cottbus einfach traditionell in den Saisons, die ich jetzt mir so mal zusammen gucke, nie zu Ende war. Also es ging immer bis zum vorletzten oder letzten Spieltag. Also es gab nie irgendwie, ich glaube einmal, irgendwie unter Stefan Krämer kann ich mich dran erinnern, wo wir mal so eine Saison ausgetrudelt haben. Ansonsten fällt mir jetzt so in den letzten 18 bis 20 Jahren keine Saison ein, wo man irgendwie sagt, ja, irgendwie, das war dann irgendwie schon mal irgendwie 5 Spieltage vor Saisonende war das irgendwie gelaufen. Ja, also vielleicht mal in der Regionalliga oder sowas, da gab es das wahrscheinlich schon mal. Ne? Aber ansonsten war das irgendwie, geht's eigentlich bei uns immer irgendwie, also genauso wie du jetzt niemals irgendwie vorzeitig irgendwie total aufsteigst oder sowas, ja. Also wirst mal vorzeitig Meister oder kommt dann noch eine Relegation. Ansonsten ziehst du das, ich sag mal, da reicht nicht mal ein Heimspiel gegen Luckenwalde, wie wir ja gelernt haben, wo du sagst, da ist schon das Freibier ist eigentlich schon gezapft und dann gehst du erstmal 0-3 in Rückstand, ja. So, das ist dann eben Energie Cottbus. Dann sagen wir, gut, dann machen wir es halt am letzten Spieltag mit 10.000 Leuten in Berlin. Ja, das ist dann.
Also wenn einer Drama kann, dann sind wir das 100%. Ich muss ja sagen, ich trage seit fast einem Jahr, trage ich hier so einen Ring. Das ist so ein Wearable, da kannst du da alles mögliche, kannst deinen Schlaf tracken, kannst alles mögliche, kannst du dir da anzeigen lassen. Und jetzt läuft doch gerade diese Herzstudie im Stadion von MOLCT, wo die so Energiefans da überwachen und so. Und da dachte ich gestern während des Spiels, weil ich so das gemerkt habe, wie die ganze Zeit so bum, 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 dachte ich, jetzt guckst du doch mal in diese verfluchte App hier rein, was du für einen Puls hast und was, Männer, was soll ich euch sagen? Während fast des gesamten Spiels fast 100. Ich meine, ich habe gesessen auf dem Sofa. Ich habe, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht gesund sein. Also was wir da machen, was wir uns antun, kann definitiv nicht gesund sein. Aber was willst du machen? Wir kennen es ja nicht anders. Also wir sind ja mit diesem Club so groß geworden, dass du, genau wie TG sagt, dass so eine Saison mal hier so entspannt und so mit riesem Vorsprung aufgestiegen oder irgendwas, das kennen wir doch gar nicht.
Ja. Vielleicht ist das auch, da können wir wieder in die Zuschauerzahlen-Diskussion gehen. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass vielleicht ganz viele nicht mehr ins Stadion können, weil sie es nicht aushalten oder sowas. Vielleicht ist das auch ein Punkt. Ja.
Die leben nicht mehr.
Die leben nicht mehr, genau. Ich wollte es nicht so deutlich machen.
Ja, aber Sportmediziner würden das ja anders deuten. Klar, ein 100er Puls über 90 Minuten ist nicht gerade förderlich, ist nicht gut, sicherlich. Aber es ist ja bei uns dieser positiver Stress, den wir da haben.
Ja, gestern ist es nicht,
du fieberst ja mit, das ist ein anderes, als wenn du es durchgehend 100er Level irgendwo hättest.
Also, wenn ich mich jetzt wieder gesund redest, Ulf.
Ja, ja, ja.
Also, wenn ich Ulf seine WhatsApp-Nachrichten von gestern lese, weiß ich nicht, ob das positiver Stress war. Also, da bin ich mir nicht ganz so sicher.
Es bleibt ja Stress, ja, ja, aber trotzdem geht ja um unseren Verein, ja.
Ja. Ja. Ich glaube einfach, dass es wird nicht vorbei sein. Also, ich bin mir sicher, am Sonntag ist das nicht vorbei und es wird bis zum letzten Spieltag sich ziehen. Ja, also, das ist so meine Vermutung. Vielleicht am vorletzten. Kann es sein, aber also wenn wir aufsteigen, dann ist am Vorletzten noch nicht vorbei, weil dann passiert es am Letzten, dass wir zumindest entweder auf Platz 2 springen oder in die Relegation kommen. So meine Vermutung, weil das würde so total in die 60-jährige Energiegeschichte passen.
Genau, richtig erstmal eine von Deckel kriegen so richtig und dann mit Schwung plötzlich dann alles aufholen, genau.
Ja, dann brauche ich keine Relegation, also den Puls möchte ich dann nicht messen.
Also, vor allem, wir sind auch so Mannschaft in der Verlosung, auf die will ich nicht treffen, genau. Wirklich wahr. Also, das geht gar nicht jetzt darum, dass ich irgendwie sage, ja, und die Fanlager verfeindet und so weiter. Aber Leute, tut mir einen Gefallen. 2 Ostmannschaften in der Relegation zwischen 2. und 3. Liga, das will ich nicht haben. Wirklich nicht.
Also das Schlimme ist ja in der zweiten Liga, also das verfolgt ja wahrscheinlich jeder von uns auch mal, ne, ist ja, wenn man eben sieht, wie gerade so, können wir ja nennen, Dresden und Magdeburg, die absolut im Abstiegskampf dort mit drin hängen, wie die performen. Also das ist ja der Wahnsinn. Ich meine, die Dresdner, die schlagen zu, die sind total in Form. Und wenn ich sehe, Magdeburg, die spielen einen Top-Fußball, die verlieren in Paderborn 4-3, knapp. Ja, die machen 3 Tore in Paderborn, absoluter Aufstiegskandidat. Das sind so eine Truppen, wo ich sage, auf die möchte ich jetzt auch nicht treffen. Also die einzigen, die so ein bisschen gerade irgendwie, wo wirklich der Wurm drin ist, scheint irgendwie Düsseldorf zu sein, die da irgendwie, keine Ahnung, kein Bein vors andere kriegen. So, ja, Münster könnte wir noch, aber Münster ist, glaube ich, weiß gar nicht, ob die noch Relegationsplatz irgendwie schaffen. Aber wahrscheinlich muss man sich früher oder später, wir behalten das mal im Hinterkopf und reden heute nicht so viel über mögliche Relegationsgegner. Es kann vielleicht noch früh genug kommen. Da haben wir noch ein Thema dann mal wieder für eine spätere Sendung.
Und ein paar Wochen habe ich auch gesagt, ich weiß nicht, habe ich das hier laut gesagt oder habe ich euch das nur leise gesagt, wo ich da gesagt habe, ach, ich werde lieber Vierter als so eine verfluchte Relegationsspiele. Inzwischen sehe ich das ein bisschen anders. Also wenn es uns hilft, in die nächste Stufe zu gehen oder raufzugehen, ja, wenn wir das dann in der Relegation schaffen, dann ist es halt so. Aber ich mag diese Relegation nicht. Deshalb habe ich wahrscheinlich einen Schaden aus der ersten Bundesliga-Relegation, die wir da gespielt haben gegen Nürnberg. Das ist mir so in Erinnerung geblieben. Ich meine, es ist gut gegangen in der Relegation gegen Hannover 96. Na, das war so eine Sache, aber dann in der Bundesliga, im Bundesliga-Abstieg dann gegen Nürnberg, zu Hause dann so früh raus zu sein und dann weißt du, du bist eigentlich schon weg, du hast gar keine Chance mehr und dann musst du das noch zu Ende spielen, nicht nur im Heimspiel noch, sondern übers gesamte Rückspiel noch, wo du eigentlich weißt, du bist schon abgestiegen eigentlich, das ist nur noch Schaulaufen hier, raus mit Applaus und nee, also ich mag diese verflixte Relegation, ich muss ehrlich sagen.
Ich glaube, der einzige Vorteil, ich weiß gar nicht, ob ich da richtig liege, zumindest war das in den letzten Jahren so, ist ja, dass eigentlich bei der Relegation zwischen der zweiten und dritten Liga meines Wissens der Drittligist das Heimrecht im Rückspiel hat. Zumindest war es früher mal so, weil es immer, man hat sich dann irgendwie gefragt, woran liegt das? Und das liegt daran, wann wer den letzten Spieltag hat.
Ja.
Und da ist es ja so, dass die dritte Liga spielt am Samstag und die zweite Liga spielt am Sonntag. Und da ist es so, dass man gesagt hat, okay, der Zweitligist, der spielt ja am Sonntag, der hat einen Tag weniger Zeit, deswegen bekommt er zuerst das Heimrecht. So war das zumindest mal gewesen. Was natürlich dann irgendwie der Zweitligist wahrscheinlich auch nicht will. Also das ist ja unterschiedlich. Und damals war es in einer von der ersten zur zweiten Liga ist halt genau umgedreht, weil genau, einfach die erste Liga, genau, deswegen hat die erste Liga haut er überhaupt nicht hin, was ich erzähle. Also, aber ich glaube, jetzt ist es so. Also der Zweitligist hat auch in der
Relegation... Stimmt, wir waren Bundesligist ja. Und mussten zuerst zu Hause ran. Ja.
Richtig, aber es ist 15 Jahre her. Ich glaube, oder vielleicht losen die das auch oder so. Aber eine Zeit lang war es mal so, die Mannschaft, die praktisch zuletzt spielt, hat aufgrund der weniger Zeit zuerst Heimrecht. Aber das... Wahrscheinlich erklären wir das alles nächste Woche wieder und sagen, wir müssen uns da revidieren, haben das alles falsch verstanden oder die Leute kommentieren es bei uns.
Ich wollte sagen, das ist doch der beste Zeitpunkt, um auf die Kommentare hinzuweisen, weil die sollen ja genau. Ein Algorithmus sein. Also wenn ihr jetzt was in die Kommentare dazu schreiben wollt, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt.
Genau.
Ihr könnt es ja recherchieren.
Aber erst nach einem Like. Ja, also.
Natürlich. Und nach, lass dein Abonnement da. Guck mal, überhaupt die Sendung jetzt zu Ende ist. Wir haben übrigens einen kleinen Plan. Ich weiß gar nicht, ob wir den wirklich umsetzen nächste Woche, aber wir informieren euch dazu nochmal. Also guckt da nochmal rein. Wenn wir es machen, dann ist es ja längere Zeit vorher angekündigt. Es könnte sein, dass wir nächste Woche eine Streaming-Folge machen, also dass wir live zu sehen sind, am Montagabend, wenn wir es aufzeichnen. Natürlich auch weiterhin auf den Plattformen, Podcast und so weiter. Aber wir wollen das mal probieren. Weil jetzt sagen wir hinterher, was für ein Quatsch, brauchen wir nicht. Diesen Stress hier, diesen 90 Minuten.
Ja, aber es ändert sich ja nichts. Ich meine, was ja die wenigsten wissen, es ist ja bei uns jetzt nichts geschnitten hier. Ja? Also,
gar nicht.
Oder so. Also dementsprechend ist es auch egal, ob wir es ungeschnitten veröffentlichen oder gleich live bringen. Ja.
Aber die Leute könnten uns schon währenddessen beschimpfen, nicht erst hinterher.
Das ändert
es vielleicht dann doch.
Genau.
Ja, Higgi, du warst an der Bremer Brücke als Einziger und du hast natürlich auch die Stimmung mitbekommen. Ich fand es ja sensationell, muss ich sagen, also zumindest vom Fernseher wieder. Ne? Das muss man wirklich sagen, es ist ein Sonntagsspiel. Gut, jetzt ist Osnabrück, ist jetzt nicht so weit weg, aber auch nicht um die Ecke. Und so viele Leute wieder, war ausverkaufter Block, oder?
War ausverkaufter Block, 1400 habe ich heute gelesen. Und ausverkauftes Stadion wurde auch gesagt. Also die haben irgendwie 15.700 irgendwas angesagt.
Mit Puffer, glaube ich, ja.
Wahrscheinlich, ja.
Rechts, nein, 100 ging, glaube ich, rein, aber der Sicherheitspuffer.
Ja, gut, sind 400 Leute dann, ja, über die wir da reden.
Ja.
Genau. Also Block, fantastisch, ja. Stark, hat man, glaube ich, sollte man im Fernsehen mitgekriegt haben. Schätze ich mal. Vorteil ist wahrscheinlich auch, Gästekurve hat ein Dach, Heimkurve nicht. Also das musste sie abbauen da wegen Baufälligkeit. Ja, auch ansonsten ist sozusagen von der Baufälligkeit viel zu sehen. Das ist schon eine ganz schöne Krücke dort. Ja, also wenn man da so rumläuft, also außer der neuen Haupttribüne, nennen sie das ja, was diese irgendwann mal nachgebaut haben, da die auch ein bisschen höher ist, ist da das schon, Mann, ganz schön in die Jahre gekommen. Gut, die kriegen jetzt auch ein neues Stadion gestellt, ja, ist ja wahrscheinlich nötig. War ja mein Lacher der Woche überhaupt, ne? Also wieder der Osnabrücker Trainer, der dann einfach sagte sozusagen, wie sie, dass sie stolz sind, Tabellenführer zu sein, mit ihren Möglichkeiten, die sie haben, die natürlich ganz anders oder viel geringer sind als die, hat er gesagt, Essen, Cottbus und Rostock. Und da habe ich genau gedacht, welche Möglichkeit hat bitte Osnabrück weniger als Energie Cottbus? Was soll denn das sein? Also, da kam gleich, naja gut, da habe ich so gesagt, na gut, wir dürfen in unserem schönen Stadion weiterspielen, während VfL Osnabrück früher oder später die Bremer Brücke verlassen muss oder ne, also das die Armen, ja, so ungefähr. Nein, aber sonst, wie gesagt, super Choreo, gab's ein bisschen Probleme am Anfang, hat sich so ein bisschen im Sound verhakt, aber da
ja, habe ich gesehen.
Da habe ich schon, also da hat man schon geguckt, hat gedacht, meine Güte, da sind aber auch Leute mutig, um für die Choreo dort oben auf dem Zaun rumzutanzen, somit einer Arm irgendwie an so einem Mast irgendwie halb im Fangnetz hängen, ja, damit ja die Choreo kommt. Ja, dann ja, Zettel hochhalten, Ponchos, also sieht man ja immer nicht, aber wo ich das Foto gesehen habe, dann alle Ponchos, wo wir dann schön unsere zwei Streifen haben, fantastisch. Ja. Und wie gesagt, lautstark war es auch und ja.
Die zwei Streifen, das kam wieder sehr gut zur Geltung da. Ich bin ja Freund von unserem Logo. Ich rede das ja schon seit 20, 30 Jahren. Ich will immer diese zwei Streifen ganz präsent bei uns auf dem Trikot haben, überall, weil das ist Energie Cottbus, diese zwei Streifen. Und das war richtig geil zu sehen im Block, immer wenn die Kamera rüberging, bam, diese zwei Querstreifen. Und das mag ich einfach. Da bin ich irgendwo. Ja,
da gibt's, bei den zwei Streifen habe ich gleich mal eine Frage an und nicht beide. Es gab jetzt so ein bisschen eine Diskussion, dass natürlich jetzt so die Saison geht zu dem Ende entgegen und wir hatten ja jetzt in diesem Jahr ein Vereinsemblem, was angeglichen war an so das erste Emblem, was wir so in den 60er, 70er Jahren hatten. Und jetzt kamen so die ersten, am Anfang gab es ja auch viel Geschimpfe, wie sieht denn das aus und ist ja so schmal und so klein. Und jetzt kommen halt immer mehr, die sagen, eigentlich sieht das deutlich geiler aus als das dicke Logo, so ungefähr. Mhm. Ne? Und wundert sich immer, also wenn auf den Trainerjacke von Pele oder so ist ja noch das, sag ich mal, übliche Logo halt drauf. Und da stellt man jetzt schon fest, okay, naja, das wirkt schon ganz schön anders, ja. Und eigentlich ist das cool. Und jetzt gab es schon so eine Überlegung, man könnte ja es jetzt doch eigentlich nochmal eine Saison durchziehen oder einen kompletten Relaunch oder Back-Relaunch machen zu dem Traditionslogo, sag ich mal. Was sagt denn ihr? Ist euch das überhaupt wichtig? Oder also ehrliche Meinung, weil Ronny.
Das ist eine gute Frage. Also die letzte Frage, die du gestellt hast, das ist eine gute Frage. Ist das überhaupt wichtig? Rein geschmacklich, und ich ganz ehrlich, bin ich unentschieden. Ich meine, ich bin mit diesem Logo, mit dem Breiten schon, ne, bin ich groß geworden. Klar, ich kenne ja auch doch das Schmale, ne? Und man sieht ja auch das auf alten Bildern und so. Oh, also mein Herz hängt jetzt weder an dem einen noch an dem anderen, also zumindest nicht an der Form. Das ist die, also für mich ist wirklich die Frage, ist das wichtig?
Ja,
ich kann jetzt gar nicht sagen.
So wichtig.
Ulf ja. Ist wichtig, ja.
Ulf ja, ist wichtig. Jetzt, Leute, jetzt habt das mal, jetzt sind wir mal anderer Meinung. Also ich bin auch eher Befürworter dieses alten oder dieses ursprünglichen Logos von Energie Cottbus. Das ist für mich so auch diese Geschichte, die du mitträgst über so ein Emblem auf der Brust. Das ist für mich auch so ein Wiedererkennungswert. Genauso wie unsere zwei Querstreifen, so wie Stuttgart diesen Balken vorne hat, wie Juventus schwarz-weiß ist, wie Barca immer gleich aussieht. Das ist ja was ich mir auch über so ein Logo wünsche, dass wir deutschlandweit sofort erkannt werden aufgrund des Streifens unseres ganz markanten Logos. Und das andere, dieses, wie soll man es beschreiben, das breitere, neuere, modernere, ist ja auch nur so ein bisschen angepasst worden der Zeit, Designer, die dann da was breit ziehen können oder schmal oder rund oder keine Ahnung. Ich bin da mehr so dieses, die Geschichte, die Tradition mit diesem Wappen-Emblem weitertragen. Egal, was du jetzt für einen Ausrüster hast, ob da jetzt die drei Streifen oder Jacke oder sonst wer ist, aber dass du die Geschichte mitnimmst, haben wir jetzt gemacht durch diese 60 Jahre Trikot oder Sonderedition, die wir gerade haben. Ich war am Anfang auch so ein bisschen, aber mich hat das dann ganz schnell gefangen, wo ich sage, das ist die Geschichte 60 Jahre und das würde ich weitertragen.
Wir können ja also ein Gedanken, Ulf, wenn du sagst Geschichte, die großen Momente unserer Geschichte haben wir damit nicht gespielt. Also das muss man ganz klar sagen. Also von DFB-Pokalfinale, Bundesliga, da war kein schmales Logo dabei. Das war schon das Breite. Also da weiß ich nicht. Also da ist jetzt natürlich.
Am Emblem hat es ja nicht gelegen, dass wir gegen das magische Dreieck von Stuttgart verloren im Finale.
Das sowieso nicht. Am Emblem liegt es nie. Das ist klar. Ne? Also, nur, wenn du jetzt sagst, aus der Historie heraus ist es das Logo, da muss man eigentlich sagen, na ja, aber erfolgreicher. Die erfolgreicheren Zeiten waren eigentlich das andere. Also ich weiß nur, ich glaube, Tigi, du warst damals auch noch mit daran beteiligt. Wir haben uns mal einen riesen Rasenwischer geholt mit dem runden Logo. Ja. Das war damals, das kannst du, glaube ich, besser erklären, weil das eigentlich aus der Internetzeit kam. Damals waren nämlich im Internet viele Sachen in 3D dargestellt. Und das war eigentlich, glaube ich, der Hintergrund für dieses Button-Logo, was es eigentlich nur im Internet gab.
Genau. Es war für die Webseite und damals war das sowieso irgendwie total in. Also wir reden jetzt von, ich sag mal so 1999, 2000, 2001 in der Drehe.
Ja.
Und da war auf der Homepage oben, also damals war wie klassisch heute immer noch so, oben links in der Ecke kommt das Logo hin und da habe ich das Energieemblem halt auf so ein Schild gebaut. So ein gewölbtes, so ein 3D-Effekt. Witzigerweise, Volkswagen hat das dann irgendwann mal gemacht, also Jahre später, ja, dass die sozusagen das VW-Logo auch in so eine Plakettenform halt gebracht haben. Und das war der Punkt. Und dann hat sich das aber irgendwann verselbstständigt. Wir haben dann irgendwie so eine Vektorvariante davon gemacht, also einfach nur das Logo auf einen roten Kreis mit einer weißen Outline gesetzt. Und dann ist es irgendwie verselbstständigt worden, dass irgendjemand wahrscheinlich rausgeschickt hat und dann tauchte das plötzlich so in Sat.1 ran, ja, wenn so Spieltag war, tauchte plötzlich dieses Logo auf. Es tauchte dann bei damals wahrscheinlich FIFA 02 oder 2002 oder wie das damals hieß, ja, von EA Sports, da tauchte das mit auf und dann gab es so ein bisschen Kritik. Also am Anfang haben das die Leute auch so gar nicht so wahrgenommen und das war ja auch nie irgendwie das offizielle Logo gewesen. Und dann hat sich das aber irgendwie so verselbstständigt und ist dann sehr viel massiver eingesetzt worden von allen möglichen Medien auch drumherum in Bundesliga-Zeiten, was glaube ich gar nicht so geplant war. Und dann musste man echt gucken.
Das war, also du hast es jetzt sehr vorsichtig formuliert, Kritik, also Kritik ist ja so, ne, ich sag mal ein bisschen was, das war eine Petition und das war wirklich eine scharfe Ansage, die wir uns damals eingehandelt haben, das muss weg. Und es war nicht so einfach, das wieder einzusammeln, das muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Wir hatten ja auch nicht die Intention, das Logo zu ändern, überhaupt nicht. Das war eine Darstellungsform und wie das damals halt so war, und das ist ja wahrscheinlich heute noch so, rechte Maustaste, Bild speichern unter. Ne? Und dann war das plötzlich in der Welt. Und dann hast du das im Grunde genommen gar nicht mehr einfangen können. Das war natürlich keine geplante Logoänderung oder dass irgendjemand gesagt hat,
ich glaube,
schleichen das jetzt mal so ein hier.
Nee, ich glaube, die Kritik war damals, wir haben ja damals auch die ganzen Printsachen gemacht. Ich glaube, die Autogrammkarten. Ich hatte es auf die Autogrammkarten draufgepackt und als der Autogrammkartensatz rauskam mit diesem runden Logo, das war dann irgendwie zu viel. Und dann kamen die Leute und haben gesagt, naja, jetzt haben wir schon irgendwie das Gefühl, haben wir noch kurz diskutiert, aber auch, glaube ich, relativ schnell eingesehen, dass wir da nicht diskutieren brauchen und die Intention nicht erklären müssen und nicht erklären müssen, dass wir das Logo überhaupt nicht geändert haben, sondern eine Darstellungsform jetzt für die Saisonprint-Sachen mal machen. Da haben wir gesagt, okay, wird alles zurückgefahren.
Er muss auch dazu sagen, es waren damals nicht so viele Leute mit grafischem Verständnis im Verein. Da war das sehr puristisch, sagen wir es mal so.
Ja, genau. Also es gab ja, also vorher gab es ja noch Logo-Varianten, wo beim Digitalisieren auf einmal die Ähren, also die Ähren rechts und links, die sind ja 7,5 und damals gab es 13,5 Ähren. Ne? Also das war so die erste digitalisierte Version und das ist dann auch mal irgendeinem aufgefallen. Aber da war das, glaube ich, auch bestimmt 5-6 Jahre in Verwendung mit den vielen Ähren. Ja. Bis es sozusagen einem Hardcore-Fan, also dem Mario, ne, dem fiel das auf. Und der hat es, glaube ich, sogar auf der Mitgliederversammlung oder so gefragt. Ne?
Das könnte, ja, glaube ich, ja.
Und da mich erinnere mich. Und da wurde das, genau, da wurde das dann geändert. Ja.
Ja, aber das muss man jetzt, diese Zeit muss man sich auch mal vorstellen. Also bis dahin hat es das Logo ja im Grunde genommen physisch gegeben, gestickte Form oder, ne? Und irgendwann musste man das ja digitalisieren. Und der erste Mensch, der das wahrscheinlich gemacht hat, der sehr, da sind irgendwelche gelben Dinger dran, dann malen wir die halt.
Genau.
Und dann waren das aber gar nicht die Anzahl, so wie sie im Originallogo mal waren, ne?
Also ich habe gesagt, den Ehrenkranz habe ich doch gerade erst für die LPG so und so gebaut, dann kann ich den noch gleich übernehmen. Es gab auch mal eine Zeit lang, gab es auch, also wo ich erst immer dachte, das ist ein Druckfehler, das ist nämlich auf der, die habe ich immer noch, das Ticket von dem Relegationsspiel 1997 gegen Hannover. Da ist das Energielogo drauf und da ist im Kopf, wo Energie steht, steht nämlich FC Energie. Dann habe ich dann irgendwann, habe ich mal gedacht, ja, es hat wieder auch einer nachgebaut und Druckfehler und so weiter. Ja, ja. Und dann habe ich aber mehrere Sachen auch in den Traditionsräumen beim René Stiller gesehen. Das war offenbar eine Zeit lang, war das eigentlich das neue Logo nach Betriebssportgemeinschaft zu Fußballclub.
Ach.
Wahrscheinlich wurde das bloß nicht durchgezogen. Also es gab dann wahrscheinlich auch einfach, jede Buchdruckerei hatte wahrscheinlich, damals war es ja wahrscheinlich alles hier noch hier so richtig Buchdruck. Da gab es wahrscheinlich die Klischeeform und da haben die gesagt, da machen wir jetzt kein neues. Aber irgendwo muss mal wahrscheinlich ein neues gekommen sein und da gibt es ganz viele Sachen, wo dieses FC mit im Kopf steht.
Jetzt, wo du es sagst, fällt mir es auf. Stimmt, da stand mal FC drin im Logo.
Ich habe noch irgendwo meine, zeige ich vielleicht nächste Woche mal meine alte Mitgliedskarte. Damals gab es ja noch diese Papp-Mitgliedskarten, wo du hinten sozusagen jedes Jahr, wenn du bezahlt hast, einen Stempel gekriegt hast. Und da habe ich auch eine, wo FC Energie oben drinne steht. Und die ist von 1995 oder so ungefähr in der Drehe.
Das hat wahrscheinlich irgendwann einer einfach vergessen, dass das das neue Logo sein soll.
Ja, ja, es gab wahrscheinlich einfach zwei. Ja. Jetzt in der Druckerei gemacht, war es wahrscheinlich mit FC Energie und hast in der Druckerei gemacht, war es mit nur mit Energie. Und ich meine, das war ja schon in DDR-Zeiten, wenn man jetzt mal guckt, so Wimpel und Biergläser, also so von Oberliga, wo irgendwie alle Vereine drauf sind. Also da sah ja jedes Mal, hat er ja irgend so ein Wimpelmaler irgendwie das Energielogo malen müssen, das sah ja jedes Mal anders aus. Also da gab es ja auch so eine ganz breite, schmale Version, die so irgendwie so zuläuft, dann mal mit Kranz, dann hat er irgendwie so ein paar Ähren daneben gemalt. Gar keine kompakte Logoform, da hat ja jeder irgendwie gemacht, was er wollte, glaube ich.
Aber hast du jetzt das Gefühl, weil du hast es ja gerade reingemacht, das Thema, hast du jetzt das Gefühl, dass so die Mehrheit der Fans sagt, lasst uns schmal bleiben im Logo?
Naja, also die sich äußern, haben jetzt erstmal, hat jetzt keiner gesagt, also unbedingt zurück zu dem alten Logo. Okay. Und ich hätte jetzt sozusagen, wenn Energie zuhört, einen Kompromissvorschlag. Und der ist, also das 60. Jubiläum oder 60 Jahre Energie geht ja noch mindestens bis Dezember 2026. Man könnte also noch eine Saison das Logo so belassen. Und dann vielleicht Entscheidung vertagen und dann drüber nachdenken. Also wenn jetzt Adidas die Logo steckt, vielleicht haben sie die auch schon gesteckt, vielleicht ist die Entscheidung auch schon längst gefallen. Und
kann sein.
Ja. In die eine oder andere Richtung. Ja.
Aber plötzlich wieder FC drinne.
Ja, also kann ja auch jeder mal schreiben, der jetzt...
Oder drei Streifen.
Das drei Streifen, genau. Der Drei-Streifen-Kiez, genau. Da müssen wir beim nächsten Auswärtsspiel ein paar mehr weiße Ponchos dann machen. Ne? Also statt rote, dass wir noch einen dritten Streifen hinkriegen. Ja, auch das... Gerne in die Kommentare, also am meisten würde ich mich wirklich dafür interessieren, weil wie gesagt, ich kenne nur Leute, die jetzt diese spitze, traditionelle Form befürworten. Wenn jemand irgendwie Argumente hat, warum es denn das andere Logo sein sollte, was wir bis zur letzten Saison halt hatten, dann gern auch in die Kommentare, interessiert mich.
Und genau, das Wichtige auch, wäre für mich auch wichtig, warum, wieso, mit Begründung, nicht bloß ja, nein oder schmal, breit, sondern vielleicht... verbindet ihr irgendwas damit, Erinnerungen oder mein Opa und mein Vater, keine Ahnung, oder nein, das Neue gefällt mir, dann ruhig mit Begründung rein. Und Ich kann ja mal Stiller fragen. Ich habe dem letztens erst meine Eintrittskarte vom Relegationsspiel gegen Hannover geschenkt fürs Museum. Ich habe da gar nicht raufgeguckt, ob da FC Energie oben drin steht. Ich muss direkt mal ins Museum mir meine eigene Eintrittskarte mal angucken. Also.
Meine hängt auf Arbeit. Da haben wir so eine Pinnwand da in der Küche. Da hängen so ein paar wichtige Karten dran. Da hängt und dann das dann. Stuttgart auswärts, wo Stuttgart deutscher Meister geworden ist hier, 2006, 2007 hängt zum Beispiel dran. Es hängt auch noch die Karte dran, wo wir unser letztes Zweitliga-Heimspiel hatten gegen Greuther Fürth, wo wir 0-6 auf die Nuss gekriegt haben. Mhm. Das ist, ja, manchmal braucht man auch so eine Sachen.
Ja, zur Erdung.
Wenn man wieder sagt, alles ist scheiße und alles ist blöd, guckt man auf die Karte und sagt, nee, es gab viel Schlimmeres. Es war zwar zweite Liga, aber es war einfach so ein Debakel. Ja, passiert alles. Ich muss noch zwei Sachen klarstellen.
Du wolltest noch was richtigstellen, ja.
Und genau,
eines Thema habe ich hinten raus auch noch, ja, erzähl.
Und dann fange ich erstmal ganz kurz an, sind doch bis ein paar Sätze, für meine Verhältnisse zumindest. Zum einen, genau, hatten wir vor zwei Wochen in der Folge nach dem Pokalspiel, hatten wir so eine Story, da ging es so ein bisschen um VfB Krischow und wie die Spieler so hin und her wechseln und wie das so die Option ist für junge Spieler. Und da hatten wir die Torwart-Story über Fritz Pflug, der damals zum VfB Krischow spielberechtigt war, weil er sozusagen als 16- oder 17-Jähriger bei uns in der B-Jugend und konnte dort an den Männerfußball spielen. Und dann gab es irgendwie Diskussionen um eine Spielberechtigung im direkten Duell. Da habe ich rausgekriegt, dass es tatsächlich so war, dass es diese Klausel im Vertrag gab. Und da gab es so ein bisschen so Diskussion drüber. Und aber was viel wichtiger ist, diese komplette Story stimmt und ist richtig. Was falsch ist, es ist nicht Fritz Pflug, sondern es war Corbinien Moyer, ja, also ja. Der auch bei uns in Regionalliga-Zeiten, also zumindest würde ich behaupten, im Landespokal, also Pflichtspiele für die Männermannschaft gemacht hat, auch in dem jungen Alter. Und um den ging es genau. Und Corbinien Moyer war eigentlich Energienachwuchs, Lausitzer Sportschule und hatte einen Männerfußball, war er Torhüter beim VfB Krischow. Und da gab es diese Diskussion und diese Spielberechtigung im direkten Duell, was wohl von Energie vertraglich vor diesem, also bei diesem Vertragsabschluss festgehalten wurde, sollte es ein Pflichtspiel der ersten Männermannschaften gegeneinander geben, ist Corbinien Moyer nicht spielberechtigt. Warum man das gemacht hat, ob man da jetzt Angst hatte oder so, das. Ja, das haben wir alles schon letztens diskutiert. Wie gesagt, ja. Da nur die Richtigstellung des Namens. Und die zweite Richtigstellung, da wurde ich sofort drauf angesprochen in Osnabrück, war meine große Kritik in Havelse an dem fehlenden Brötchen und diesem Toastbrot, was ich zu meiner Wurst gekriegt habe. Da wurde mir dann gesagt, es gab durchaus Brötchen. Kollege, du warst nur zu spät. Also ich habe in der Halbzeit waren offenbar die Brötchen alle und da gab es dann nur noch gab's nur noch Toastbrot, also eigene Schuld oder beziehungsweise der Keterer hat nicht mit so vielen Energiefans oder hungrigen Energiefans gerechnet und einfach zu wenig Brötchen bestellt. In Osnabrück habe ich's.
Den bestraft das Toastbrot, da.
Deswegen habe ich in Osnabrück gleich vor dem Spiel mir noch draußen am Stadion, wo ich so dachte, das klang einfach zu verlockend, da war einfach so ein klassischer, wie es wahrscheinlich im Westen ganz lange schon üblich ist, so ein etwas sehr alter Wagen, die hatten einfach im Angebot die Manta-Platte. Sagt euch was? Manta-Platte?
Ja, ja.
Der Klassiker. Ist Pommes-Mayo mit Currywurst. Das habe ich mir dann vorm Spiel geholt. Original holländische Fritten. Das ist ja da auch da oben in der holländischen Nähe. Ist ja nicht weit. Auch so ein Ding, ja. Also, womit man wahrscheinlich dort oben punkten muss, um überhaupt Pommes zu verkaufen. War lecker, war gut. Und diesmal, wie gesagt, war ich nicht zu spät, war noch alles da. Jetzt bin ich fertig mit meinen beiden.
Kann ich ja von der Gegenseite berichten, im Pressebereich. Ich bin auch reingestürzt, Stunde vor Spielbeginn, war ein bisschen kühl.
In Havelse bist du jetzt.
Havelse. Presseraum rein und Kaffee holen, Stunde vor Spielbeginn. Jo, Kanne leer, kam nur noch Luft rausgepumpt. Und Verpflegung gab es bei uns nur kalte Sachen. Es waren zwei, diese, man kennt das ja, wenn man so Kuchen holt vom Bäcker, hast ja so einen Klappkarton, den du aufmachst, da standen 5 Stück bei uns drin. 2 mit Brezeln, die waren auch schon alle weg. Mir wurde es nur berichtet, es gab Brezeln. Ich sag, wo sind sie denn? Naja, da unten, ja, der Karton ist leer. Und dann waren oben noch 3 Kartons mit Apfelstreusel, Und das eine war, glaube ich, Bienenstich noch. Das gab es bei uns im Pressebereich. Also weit und breit keine Pommes oder keine Bratwurst oder irgendwas.
Ja, aber ich glaube, es ist in Cottbus nicht anders. Ne? Da gab es ja schon mal Diskussionen. Also früher gab es mal Bockwurst, kann ich mich dran erinnern.
Ja, die Bockwurst.
Noch, ihr seid ja da, immer unterwegs. Ja, ja. Also ist noch eine ordentliche Verpflegung. Noch,
aber Schnittchen, Kuchen, irgendwas, das ist abgeschafft. Aber ich muss auch dazu sagen, du gehst ja nicht zum Fressen hin. Mensch, ist doch draußen was. Das Ganze, ne, muss man auch dazu sagen. Da bin ich immer, ich fand das jetzt, na, damals, natürlich war das ein Service und ist auch eine Wertschätzung. Ne? Also muss man mal sagen, auch, ich meine, ich saß ja mal auf der anderen Seite, du musst ja auch dazu sagen, die Journalisten, du kannst ja hassen oder lieben, das ist jetzt ganz egal, aber du brauchst sie ja. Ne? Also du brauchst den Journalisten ja als Club, damit er deinen Club transportiert in den Medien und so weiter. Und das ist ja zum Teil auch alles unbezahlte Werbung. Und natürlich haben wir Medien auch was vom Verein, überhaupt keine Frage. Es ist ein Geben und Nehmen. Geht in beide Richtungen, keine Einbahnstraße. Ne, aber es ist immer so, natürlich auch eine Art Wertschätzung. Ne? Und man denkt immer, man gibt ein bisschen was, dann sind die Leute auch entspannt und freundlich und geben vielleicht ein bisschen was zurück. Und das sollten sie auch. Ne? Also wenn man sich die ganze Zeit im Umfeld eines Clubs bewegt, sollte man da, glaube ich, nicht so durchgehen wie jemand, dem das Ganze egal ist oder das nichts angeht oder so. Oder ich bin hier völlig neutral, wo ich dann immer gesagt habe, Leute, also wenn ihr jemand aus der Lausitzer Ecke zur Energie geht und sagt, er wäre völlig neutral, dann soll er mal in Hannover ins Stadion gehen und sich die Leute angucken von der Hannoverschen Allgemeinen und wie die alle heißen, da ist keiner neutral. Das sind alles Lokalpatrioten und so gehört sich das auch. Aber das ist ein anderes Thema. Was ich sage, ist immer dieses, ja, also ne, man sollte die Leute auch vernünftig behandeln, aber das tut Energie. Also die haben ja auch einen vernünftigen Presseraum jetzt gebaut, das ist alles super gemacht worden. Also da kann man jetzt nicht kritisieren, nur weil es nur noch Bockwurst gibt, dass das schlecht wäre oder so. Das wäre jetzt Gemaule. Das wäre nicht mal Kritik, das wäre einfach nur dummes Gemaule.
Ist vielleicht auch eine Frage der finanziellen Möglichkeiten.
Ja, also natürlich.
Ja klar, ich meine, wenn wir in der zweiten oder ersten Liga waren, wo wir irgendwie, sag ich mal, Etats zwischen irgendwie 10 und 20 Millionen Euro hatten.
Ja.
Ist natürlich was völlig anderes, als wenn du, ich kann mich daran erinnern, glaube ich, dass Michael Wahrlich, als er Präsident war, da ganz viel sozusagen alles irgendwie zurückgefahren hat, was irgendwie in Anführungsstrichen in seinen Augen wie sinnlos Geld gekostet hat. Und da gab es wahrscheinlich im Pressebereich wahrscheinlich auch nicht mal einen Kaffee und einen Tee oder sowas. Oder vielleicht hängt das auch zusammen mit der Berichterstattung aus der Zeit, wo dann wahrscheinlich einige sozusagen ein bisschen negativer berichtet haben und jetzt wieder ein bisschen wohlwollender, wo die Bocki wieder da ist, keine Ahnung. Ja,
das ist das Einzige, was ich gerne mal scharf mitgeben würde im Winter und das ist jetzt, ne, das hat jetzt überhaupt nichts mit Luxus zu tun. Eine Kanne Tee auf der Pressetribüne ist manchmal wirklich Gold wert. Warum? Du musst ja tippeln. Und wenn deine Finger so eingefroren sind, könntest du sie wenigstens an einem Teebecher ein bisschen aufwärmen. Das würde manchmal helfen. Und Teebeutel, ich bringe sie mit. Wenn Energies heiße Wasser stellt, dann bringe ich meinen Teebeutel mit. So kein Problem. Also wenn es daran mangelt. Ich meine, jetzt wird es ja eh warm. Das ist nicht mehr so wichtig. Aber im Winter muss ich echt sagen, auf der Pressetribüne so ein Kännchen Tee, das muss wirklich kein Luxus sein. Das wäre wirklich nochmal eine Anregung. Aber gut. Jetzt kommt erstmal der Sommer, dann brauchen wir was anderes als die auf der Pressetribüne. Ich habe noch ein Thema, wollte ich gerne ansprechen. Das ist Linus Güter. Habt ihr wahrscheinlich am Wochenende mitbekommen, der ja unter, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber unter, ich sage es mal, mysteriösen Umständen zur Union Berlin gewechselt ist. Er hat jetzt tatsächlich sein Bundesliga-Debüt gefeiert. Da muss ich sagen, hoppla, Hut ab, ne, dass der was kann. Das hat man ja schon mitbekommen. Sonst hätte Energie ja auch nicht so scharf reagiert und Union auch nicht so unter diesen Umständen hier weggeholt. Ja, also ich hatte mich jetzt, muss ich sagen, freue mich immer für so einen jungen Spieler, der das dann so schafft, in diesem Alter schon da mitzuspielen. Ist immer die Frage, wie nachhaltig ist das? Jetzt ist auch ein Trainerwechsel da. Weiß man nicht, ob das so ein Sache ist, die jetzt immer wieder passiert, ne? Aber ist ein Lausitzer Junge, kommt aus Spremberg, ist erstmal nicht so schlecht. Also fand ich cool, hat mich gefreut. Ich hätte mich hinterher ein bisschen gefreut, ich habe mir das ein bisschen angeguckt auf seinen Social-Media-Kanälen. Er hat dann so geschrieben, er dankt allen Vereinen, die ihn unterstützt haben, wo ich so denke, naja, also wenigstens mal einen Namen hättest du schon nennen können, weil die haben auch ein bisschen was in dich reingesteckt, so die Trainer und so. Also so allgemein darüber hinwegzugehen, gut, vielleicht wollte er jetzt nicht nochmal Öl ins Feuer gießen, kann auch sein. Aber ich hätte es schön gefunden, bin ich ehrlich. Aber er ist auch erst 16, vielleicht lernt er das noch.
Ja, Also auf einer Fanseite, Energiefanseite bei Facebook, da wurde das auch übernommen. Ich glaube, der Fußball-Landesverband Brandenburg hat hauptsächlich so einen Post gemacht, der wurde dort geteilt und auch eher positiv entgegengenommen. Und da freut man sich natürlich über jeden, der aus dem Energienachwuchs kommt. Auf der anderen Seite, wie gesagt, war natürlich der Wechsel von Energie, war jetzt nicht, sag ich mal, geräuschlos gewesen. Es gab ja dann auch Leute, die dann bei Energie sozusagen ihr Anstellungsverhältnis dann verloren haben, ne? Und ohne dass das irgendwie kommuniziert wurde, war es doch relativ zeitnah beides beieinander, wo man so dachte, okay, da lief irgendwie was parallel. Gab ja so eine Diskussion, dass der Vertrag hat und dann doch einen anderen Vertrag und dann, dass der Berliner Fußballverband dann irgendwie den praktisch dort freigegeben hat und einen Spielerpass und dann sagte er, der hat doch aber schon einen Vertrag und da steht doch kein Datum drin. So ging das so ein bisschen hin und her. Am Ende kann ich mich daran erinnern, dass es so ein bisschen bei uns der Punkt war, dass ihm versprochen wurde, dass er bei uns auch bei der ersten mittrainieren darf und so weiter. Und dann hat man gesagt, naja, das hast du jetzt alles weggeschmissen bei Union. Muss man aber sagen, dass er offenbar in Berlin das Gleiche der Fall war, weil sonst hätte er jetzt kein Spiel gemacht, ne? Und dass er jetzt nicht jüngster Bundesligaspieler ist, sondern nur zweitjüngster, lag ja wahrscheinlich einfach nur an dem Geburtstag und der Ansetzung, ne? Also wollte ich gerade sagen, also die Frage ist immer noch, genau, er könnte theoretisch der Jüngste sein, weil über den jetzt wahren Jüngsten gibt es ja so ein bisschen Diskussion, ob er dann tatsächlich so jung war. Ja, bei Güter ist das wahrscheinlich besser nachgewiesen alles. Aber im Endeffekt war es wahrscheinlich so, hätte der jetzt irgendwie Freitag Geburtstag gehabt und Samstag Spiel. Ne? Also der Punkt ist ja, glaube ich, du darfst ja erst mit 16 spielen.
Ja, das ist ja.
Genau. Und der hat ja, glaube ich, Mittwoch ist er 16 geworden und Samstag hat er dann gespielt. So war es ja, glaube ich, gewesen. Hätte er jetzt Freitag Geburtstag gehabt, wäre er auch dort schon der Jüngste gewesen, weil er halt 16 Jahre und ein Tag war.
Aber am Ende muss man sagen, wenn der Junge wirklich ein so außergewöhnliches Talent ist, dass der mit 16 Jahren Bundesliga spielt, dann muss man aus seiner Sicht zumindest sagen, ich meine, er hat ja auch nur diese eine Sportkarriere, ist es okay. Ja, also wir hätten ihm das ja nicht bieten können. Bei uns hätte er sicherlich auch sehr schnell mit dem Talent in der dritten Liga gespielt, aber es wäre halt dritte Liga gewesen. Ne? Also insofern, wenn er wirklich das Zeug dazu hat, in der Bundesliga zu spielen, wie gesagt, man muss jetzt mal abwarten, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Ne? Also ob der jetzt wirklich immer wieder mal und so, ist ja ihm zu wünschen. Ne? Ich drücke ihm da die Daumen. Ne? Also will er gar nicht rummäkeln, aber das ist eben wirklich eine Sache, die hätten wir ihm hier in Cottbus ehrlicherweise noch nicht bieten können.
Hey, das sei mir auch gegönnt. Ich glaube, dass kein Energiefan dabei, der jetzt da böse nach Berlin schaut. Jeder drückt ihm die Daumen und freut sich ja, dass er doch ein bisschen Energiegeschichte in seiner Vita drin hat. Das ist nur, was allen aufgestoßen ist im letzten Sommer. Diese Rahmenbedingungen, Thomas hat es ja gerade schon angesprochen, was da alles passiert ist mit Unterschrift, Datum, was da fehlte und so weiter. Müssen wir nicht drauf eingehen. Aber ich glaube, jeder gönnt ihm diesen Erfolg und wünscht ihm eigentlich, dass er Bodenhaftung hat und hoffentlich ein geerdetes Umfeld. Denn mit 16, wenn ich überlege, mit 16 auf der Bundesliga-Bühne zu stehen, da musst du aber schon mal richtig Eier in der Hose haben, um da nicht völlig am Rad zu drehen. Ich hoffe, er hat ein gutes Umfeld, gute Freunde, Familie, Freundin vielleicht, die sagt, Junge, spielt's gut, aber nun mal schön, sachte.
Ja, war sehr lustig auf der Pinnwand, also als diese Meldung kam, war so gleich die Frage, was hast du eigentlich gemacht, als du 16 warst? Und das war eigentlich sehr interessant. Da kamen ein paar echt geniale Storys raus. Und wir sind mit der S51 auf die Schneekoppe gefahren und hatten im Gepäck einen Ersatzmotor für die Simson, ja, weil wir nicht wussten, ob das durchgeht. Genau, ich konnte sagen, also ich habe zumindest Energie International im Intertoto Cup gesehen, da war ich 16, also 1990 gegen Kaiserslautern. Ne? Ich wollte erst sagen Begrüßungsgeld, aber da war ich noch, Begrüßungsgeld habe ich mir schon mit 15 geholt. Genau, aber das war so die Zeit, genau. Das war, fand ich auch, waren sehr lustige Storys dabei, sehr interessant. Ja, jetzt im Endeffekt kannst du ja nur sagen, man wünscht ihm natürlich jetzt aus Energiesicht, dass er Bundesliga Fuß fasst, ja, irgendwie mehr Spiele macht, sein Talent bestätigt und dann natürlich für uns ideal, wenn er ins Ausland wechselt und wahrscheinlich auch für seinen Spremberger Kinderverein, wo er wahrscheinlich gespielt hat mal davor. Das wird dann so ein Ding. Wir hatten ganz paar, also wenn man jetzt so frustriert aus Osnabrück zurückfährt, ja, und sowieso irgendwie schlechte Laune hat, dann irgendwie in die Nachrichten guckt, sagt, Steffen Baumgart ist entlassen worden. Da hatten wir schon so ein paar wilde Theorien. Also also man muss sich ja ein bisschen mit Galgenhumor dann, wenn man eh schon enttäuscht ist, helfen. Und eine der Theorien war, dass Steffen Baumgart ihn eingesetzt hat und damit es sozusagen eine Vertragsklausel gegenüber Energie gab, dass jetzt er ein Bundesligaspiel gemacht hat und deswegen Union Berlin jetzt wahnsinnig viel Geld an Energie Cottbus zahlen muss. Und das, deswegen wurde Steffen Baumgart entlassen. So, das einfach mal als ganz, ganz wilde These stehen, dass das der Entlassungsgrund war, weil das jetzt Union 10 Millionen Euro gekostet hat. Dieser Einsatz.
Dieser eine Einsatz.
Dieser eine Einsatz.
Naja.
Naja.
Dann hätte Horst Held einen ganz schlechten Vertrag verhandelt.
Gut, okay, also.
Naja.
Eher unrealistisch.
Ich vermute. Ja, leider. Leider. Also ich würde das natürlich gerne Energie gönnen, aber nee, also so.
Ja, ansonsten gibt es ja noch. Ja. Ansonsten gibt es dann halt andere Felder, wo, da habe ich auch in Osnabrück kennengelernt, wo Energie noch Potenzial hat, Geld zu generieren. Also wirklich in Osnabrück, das ging ja so auf den Senkel. Also diese Videowand plus irgendwie Einblendung während des Spiels, dass so irgendwie Tore präsentiert werden von Firma XY, das gibt's ja, aber keine Ahnung, weil jeder Wechsel wird von irgendjemand der Verletzung, wenn einer dort lag und dann musste sozusagen der Betreuer, der Arzt irgendwie auf dem Platz, da kam jedes Mal irgendwie, keine Ahnung, von den Johannitern irgendwie eine Werbung, sozusagen, wer der Ersthelfer bei uns, ja, oder so und so weiter und so fort. Und dann was war denn das Dritte? Es war noch, gab ja ein bisschen Pyro im Block, ja, und dann wurde da ja auch jedes Mal irgendwie drauf hingewiesen, wie man das so macht, aber da macht der irgendwie, Osnabrück macht dann Entertainment draus. Da ist dann auf der Videowand, kam dann irgendwie so eine, glaube ich, so ein Warndreieck und dann machte das immer so nerk, nerk, nerk und dann sagte der, ja, unterlassen Sie bitte das Abbrennen von Pyrotechnik. Da habe ich gedacht, ey, das ist ja, kam mir vor wie auf so einem Spiel von Nintendo, ja, also irgendwie die ganze Zeit. Und da habe ich gedacht, also das hat mich wirklich die ganze Zeit, also du stehst ja da, bist eh bedient, ja, guckst das Spiel und denkst dir, geht heute nicht und irgendwann schwinden sozusagen ja auch die Hoffnungen, dass wir noch ein Tor machen und dann andauernd kommt noch sowas und dann denkst du so, ihr habt doch, was ist denn mit euch nicht in Ordnung hier? Und also da bitte Energie, also okay, Torpräsentation, super, ja, aber bitte nicht unendlich ausbauen, ja, den Kram.
Aber du siehst, die haben uns mürbe gemacht in jeder Beziehung.
Also ja, genau.
Im Ring. Insofern, Chapeau, Osnabrück. Ja.
Also weil, falls hier Osnabrücker zuhören, einen möchte ich hervorheben, der hat mir echt wirklich gut gefallen. Osnabrück, das ist der von der Abwehr in Karademir. Also der hat ein Bombenspiel angelegt. Da muss ich echt wirklich den Hut ziehen von der gegnerischen Mannschaft mal oder von einem Spieler. Der hat mir so gut gefallen, da habe ich mal gedacht, Mann, komm zu uns, Junge. Also wirklich Bombenabwehrmann.
Ja. Tiggy hatte vorhin hier reingeschrieben bei uns in die WhatsApp-Gruppe. Ich wollte nur noch mal gucken, ob ich es richtig gelesen hatte. Terrorfußball. Also
Terrorfußball, genau. Genau.
Terrorfußball, steigst du offensichtlich in die zweite Liga auf. Vielleicht. Mal gucken.
Wenn jemand Pinnwand liest, mal ein bisschen zurückscrollen, da gab es einen User, der hat einen längeren Beitrag gespielt, wo ich sage, gepostet, wo ich sage, da stimmt jedes Wort und trifft absolut meine Meinung. Und gerade auch die Art und Weise des Fußballs, über mich, die gerade auch ausgelassen habe, wie sehr das dafür sorgt, dass meine Halsschlagader geschwollen ist während des Spiels. Und da war das Wort Terrorfußball war eigentlich perfekt für das, was Osnabrück spielt.
Dann lasst uns darauf hoffen, dass wir nicht Fußball aus der Hölle spielen am Sonntag gegen Rot-Weiß Essen, sondern dass wir genauso weitermachen, wie wir gegen 1860 aufgehört haben. Das würde mir sehr großen Spaß machen. Ich glaube, das wird ein spannendes Spiel. Wird es, glaube ich, auch von euch keine andere Meinung geben. Also mal gucken, was Essen sich einfallen lässt. Ich meine, die werden sich sicherlich was einfallen lassen, auch gegen uns. Ich hoffe nicht, dass sie da auf die Idee kommen, nur Beton anzurühren. Und wenn sie auf die Idee kommt, dass wir was Besseres wissen als noch in Osnabrück, das würde ja schon helfen, dass wir da so kein so ein Spiel nochmal sehen müssen wie in Osnabrück. Da habe ich keine Lust drauf. Zumindest nicht im Heimspiel. Ich glaube, da geht's euch ja genauso.
Ja, also ich freue mich auf einen tollen Sonntagnachmittag. Ich freue mich auf ein volles Stadion. Diesmal auch wieder...
Oh, sieht gut aus.
E-Block Nordwand. Genau, gab ja auch diesmal eine Ticketaktion, also zumindest für den Offline-Kauf, ne? Also 2 Tickets kaufen und einen Fanartikel, 60 Jahre Jubiläums-Fanartikel mitnehmen. Wer noch keine Karten hat, ich weiß gar nicht, ob die Aktion noch läuft, davon abgesehen, dann mal in 2 Streifen-Store gehen oder Fanshop am Stadion und Tickets kaufen. Genau. So es noch welche gibt. Also ich weiß gar nicht, habe jetzt keine Ahnung, Vorverkaufsstand, aber...
Vorverkaufsstand war heute war ein Post drin, ich kann noch mal gucken.
14.000 stand heute drin.
Ja, so, ne? Ich glaube auch, das war so der, da war der Balken.
Ja, also könnte gut wahrscheinlich ähnlich in die Sphären gehen wie gegen Hansa. Da waren 18.000, etwas über 18.000 und damit rechne ich ehrlich gesagt auch auf den Sonntag.
Ja. 14.000, ja genau, Ulf hat recht, hier war heute die Grafik drin bei Energie auf der Facebook-Seite oder Instagram wahrscheinlich auch. Ja, das war gut. Das zeigt ja auch, dass die Leute nach wie vor brennig sind. So ist es ja auch. Es ist ja nichts verloren, das muss man auch ganz klar sagen. Wir sind nach wie vor Dritter und wenn jemand diesen Platz haben möchte, dann muss er erstmal an uns vorbei.
So sieht's aus. Aus.
Ja. Männer, dann drücken wir uns die Daumen. 1,5 Stunden sind wir fast wieder rum. Schon wieder fast 90 Minuten hier Unterhaltung. Ja, und ihr wisst, wenn ihr das Ganze hier unterstützen wollt, das schöne Projekt, kommentieren, liken, abonnieren. Habe ich was vergessen? Nee, ich glaube, das sind immer die Sachen. Wir sind ja...
Nö, noch können wir nicht auf Produkte hinweisen, wo man sagt, die Produkte bitte kaufen. Also das machen wir noch nicht. kauft mein Smoothie oder so.
Nee, ja. Können wir noch nicht. Nee, wir sind nicht gesponsert hier für irgendwas. Ah, doch, bisschen Bier. Bisschen Bier ist vorneweg, aber das, ja. Aber das gehört ja dazu. Ist ja auch der.
Genau. Also, Bier. Fußball ohne Bier geht ja auch nicht. Also.
Ist ja der Sponsor auch von Energie Cottbus. Insofern passt das zusammen. Männer, dann freue ich mich auf den Sonntag. Wir sehen uns im Stadion und bis dahin nur Energie.
Nur Energie.
Nur Energie.